Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Bretttime Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Heute eine neue Folge Bretttime Stories. Und wer ist Teilnehmer Nummer Uno? Natürlich The Moll, würde Stromberg so schön sagen. Und Teilnehmer Nummer Duo von Tress heute. Ich merke, sie sind heute multilingual unterwegs. Der Daniel. Daniel, ich finde es schön, dass du da bist. Hi, Dolinski. The stage is yours.
Aber ich habe gerade schon im Vorgeplänkel schon gemerkt, du bist gar nicht unbedingt heiß auf mich, sondern unseren Gast, den wir jetzt gleich präsentieren werden. Vorher leite ich ihn musikalisch in unseren Podcast ein. You have so many relationships in this life, only one or two will last. You go through all the pain and strife, then you turn your back and they are gone so fast. Oh yeah.
Was war das denn jetzt?
Schwierig, es war super, super schwierig. Ich habe es jetzt gerade noch 10-mal geübt. Unser Gast schmunzelt sich schon so hinter dem Vorhang. Nick mal nur, wenn du es weißt, welcher Song es ist. Oder? Okay.
Jetzt löse es doch auf. Was war's? Ich hab auch nicht.
Es ist Bob von den Hensons.
Ja, warum nimmst du nicht den Refrain?
Das ist total. Ja, wollte ich eben nicht. Ich habe den Auftakt genommen, aber es ist super krass. Also man denkt so, das sind so drei Jungs, die singen das mal eben so locker flockig runter und es ist wirklich ein Zungenbrecher. Und ich habe neulich in einem anderen Podcast gehört, das ist ja so ein hört sich so gut gelaunt an, aber eigentlich geht es so um die Vergänglichkeit im Leben in dem Song. So quasi mit so einem Bob bist du quasi aus dem Leben vorbei. Denn, ne, der Auftakt ist ja so. Du hast ganz viele Beziehungen, aber nur ein, zwei halten. Eigentlich eher gesellschaftskritisch, dieser Song. Aber genug dazu. Herzlich willkommen, Gast.
Lassen wir ihn jetzt auch nicht so lange warten. Let me introduce the one and the only Michael Menzel. Schönen guten Tag. Hi.
Hallo zusammen. Hallo.
Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Wie geht's dir? Hast du einen angenehmen Tag gehabt?
Ja, alles ganz gut bei mir und bei euch.
Soweit. Wir haben auf den Podcast heute hingefiebert und insofern sind wir on fire. Wir haben ja heute Freitagabend, früher Abend im Prinzip.
Ja, ja.
Und da ist der Vorteil, dass man so in den Abendstunden hin immer so ein bisschen was präsentieren kann. Sag mal, Michael, was trinkst du denn heute, damit du nicht austrocknest?
Ich bin ein totaler Kaffee-Junkie. Also brauche ziemlich große Tassen und damit ich nicht so ständig irgendwie zur Kaffeemaschine rennen muss und so Eimer. Und das ist, was ich so trinke. Und ihr?
You're in good company. Ich habe tatsächlich jetzt gerade auch ein Espresso noch. Das ist quasi so mein Standardgetränk über den Tag verteilt, weil ich es auch einfach gerne trinke. Und ich trinke immer mein Gerolsteiner Wasser in der Hoffnung, dass sie endlich sagen, Daniel, wir geben dir einen 72-Millionen-Vertrag, aber ist nicht. Aber diese Woche habe ich nicht genug Kästen bekommen. Hier ist schon die Konkurrenz. Wenn es nichts wird, dann trinke ich bald nur noch Konkurrenzwasser. So.
So, gibt's nicht irgendwo in Remscheid auch irgendwie so eine kleine Schwindelquelle, wo irgendjemand im Garten da ein bisschen Kohlensäure mit dem Sodastream reinsetzt und das verkauft? Kannst du da nicht was machen?
Ich glaube nicht, aber Nina und Heidi wandern gerade ab. Die haben so ein anderes Lieblingswasser. Die Nina, weil das kalziumhaltiger ist und die Heidi, weil die Wassertropfen auf der Flasche schöner findet als auf der, die ich sonst trinke.
Was sagst du denn, Potti? Ich bin heute ein bisschen special-mäßig unterwegs. Erstmal, ne, auch Gruß geht raus an meine Freunde von der Flaschenpost. Gesund zwei Flaschen, klar. Und jetzt, pass auf, ich habe heute mal ein bisschen umdisponiert. Sieht ein bisschen anders aus als sonst, ohne Gurkenscheiben. Denn sonst trinke ich immer, der Daniel sagte mal schon, ich bin so vergurkt, ja, weil ich irgendwie in jeden Sinn immer Gurkenscheiben reinschmiere. Aber der Daniel hat mir tatsächlich, und da muss ich jetzt mal hervorheben, hat mir eine Flasche Gin geschenkt, und zwar Ruby of Rangoon. Und das ist immer so, was der Daniel nicht trinkt, das gibt er ab. Und hat er gesagt, bei ihm steht es nur im Regal. Das hat mir geschenkt. Und da ist drin, ich habe gelesen, da ist eben drin Thai-Basilikum. Und dann habe ich tatsächlich vor knapp einer Woche, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, wie das heißt. Man kann halt auch, es gibt auch so Gin mit Zitronensaft, Eis, dann wird das so mit frischem Basilikum, dann wird das so
Gin Fizz,
genau. Und dann ist das halt so auch so grünlich.
Oder mit Basilikum ist Basil Smash.
Bezel Smash, genau, das war der richtige Bezel Smash. Aber Bezel Smash ist ja auch wieder nur so wenig. Und deswegen habe ich auch mal ein bisschen experimentiert. Ich habe jetzt den Gin genommen, ein bisschen Zitronensaft rein, frisches Basilikum und das Ganze ein bisschen aufgefüllt. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Aber Bezel Smash finde ich richtig geil. Kennst du das?
Jetzt dem Motto, viel hilft viel.
Von kenne ich gar nichts.
Trinkst du denn ab und zu auch mal so ein, was, also wie so ein Gin oder ein Whisky oder so gar nicht?
Ich, seit ein paar Jahren vertrage ich irgendwie überhaupt nichts mehr. Also ich weiß auch nicht. bin irgendwie kaputt.
Ich glaube,
in frühen Jahren zu viel gezaubert oder wie? Ich habe gestern eine Doku gesehen über Charlie Sheen. Der ist gerade mal 55, der sieht aus wie 70. Der hat es leider auch richtig übertrieben und das kommt dir im Alter nicht zugute. Steht dir nicht so gut zu Gesicht, muss man sagen. Der sieht fertig aus.
Also ich trinke auch wirklich nicht viel, ne? Meistens mal so einen zum Geschmack. Das einzige Mal, wo es wirklich leider ein ganz kleines bisschen eskaliert ist, oder anderthalb Mal, meistens in den Livestreams. Wir haben letztes Jahr zum Messefreitag haben wir einen Livestream gemacht und da wurden aus geplanten 90 Minuten 5,5 Stunden und am Ende war es nur noch so, ich habe schon so knallrote Augen gehabt und immer so, okay Leute, wenn gleich noch 50 Leute im Chat sind, dann mache ich noch eine halbe Stunde weiter und dann haben die Leute teilweise so 2-3 Handys genommen damit einfach.
Wie der Kerl am Autoscooter, der dann sagt, nur eine Runde. Yes. Aber spannen wir den Michael mal nicht auf die Folter. Wollen wir mal ins Fachliche starten. Ja, ich starte jetzt mit dem Recap.
Richtig? Ich hätte erst mal gesagt, vielleicht kann der Michael sich noch mal ganz kurz vorstellen.
Ja, ach guck mal, da wollte ich schon drüber gehen. Sorry.
Wir gehen schon davon aus, dass so eine internationale Größe wie der Michael bekannt ist. Aber vielleicht kann er trotzdem mal 2-3 Worte verlieren. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Warum bist du heute da?
Warum ich da bin? Ihr wart so lieb, mich einzuladen. Bin Michael Menzel, bin 45 jetzt alt, 45 Jahre alt, lebe in Neukirchen-Flüen am Niederrhein und bin Spieleillustrator. Das mache ich jetzt seit 2004 und das ist es eigentlich auch schon. Und ich habe zwischendurch jetzt 2 Spiele erfunden.
Ich wollte gerade sagen, neben dem Illustrieren hast du dir bei 2 Spielen auch gedacht, ach komm, da mache ich mal ein paar Regeln direkt mit.
Genau.
Da haben wir auf jeden Fall auch die eine oder andere Frage gleich vorbereitet. Da sind wir natürlich sehr neugierig drauf. Aber
ja, vor allem, du bist nur Illustrator. Ich habe gesehen, wenn das stimmt, ich muss ja mal recherchieren, du hast auch eine Stiftung. Richtig? Nicht? Bist du da nicht beteiligt oder was? Guck mal, ich habe da nämlich gerade noch geguckt, Michael Menzel, da dachte ich, so eine Kreativstiftung, an der du beteiligt bist. Guck mal, ich habe das gegoogelt und dachte so, ey, das wäre voll der Anknüpfungspunkt. Würde ja auch passen zu deinem kreativen Job, deswegen.
Ah, das wäre toll.
Ich weiß nicht, warum es verlinkt war. Ach so, okay, dann bin das ich da ein, zum ersten Mal fehlinformiert quasi.
Das muss ein anderer Michael Menzel sein, aber ich glaube, die gibt es auch wie Sand am Meer.
Okay. Aber Michael, ich kann dich beruhigen, es ist nicht das erste Mal. Wir hatten zum Beispiel Martin Wallace hier sitzen und da bin ich auch mal ganz ungebremst in so eine kleine Debatte rein mit einer Frage, weil ich einfach so tief nicht recherchiert hatte. Und Martin Wallace hat ja so einen kleinen Clinch mit Eagle Griffin Games und dann habe ich ihn noch so gefragt. Und sag mal, Martin, wie findest du denn überhaupt? Das
Spiel bei Eagle Griffin nochmal. Okay,
ja. Ja, da bin ich auch ungebremst da reingekachelt. Also wir sind eben dann manchmal doch nur Amateure, insofern darfst du uns das nicht
verrückt. Das muss ich auf jeden Fall nachher nochmal nachgucken. Das ist ja so ein richtiger Ups jetzt gewesen. Ich habe nämlich gedacht, so nicht nur Spieleentwickler, ne, und Spieleillustrator, sondern quasi noch so Kreativförderer. Aber okay. Aber deine Kreativität ist auch so gebündelt.
Umso cool, dass was direkt am Anfang passiert. Das kann nur eine gute Folge werden heute.
Hoffen wir es. Ich halte mich jetzt mal zurück hier.
Nee, du machst jetzt den Recap.
Nein, wir starten in den Recap. Wir haben in der vergangenen Folge David und Lisa zu Gast gehabt und haben nochmal das Projekt Wutaki beleuchtet, das jetzt aktuell auf Kickstarter noch läuft. Leider noch nicht gefundet. Also es ist, es läuft noch so ein bisschen unterm Radar. Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch viel mit David gesprochen und es ist so leidlich, wenn es nicht am ersten oder zweiten Tag bei Kickstarter gefundet ist, so ein Projekt, dann kann es mitunter schon mal sein, dass es sich etwas zieht. Und in der Situation oder in der Position ist er aktuell leider. Und das Problem an der ganzen Geschichte war, glaube ich, auch, dass die Kampagne gestartet ist und Kickstarter down war, weil so viele Projekte an den Start gegangen sind. Das heißt, Kickstarter hat wirklich Probleme. Und jetzt ist tatsächlich auch so, es sind im Moment wieder viele Kickstarter, auch ein Eons End Kickstarter und sowas am Start, dass ja, das Überangebot vielleicht so letzten Endes da ist. Und auf jeden Fall haben wir über Wutaki nochmal gesprochen. Das war total schön. Die beiden konnten das nochmal präsentieren und sind wirklich sympathisch gewesen. Und ich wünsche da den beiden natürlich nur das Beste, dass das irgendwie dann doch noch realisiert wird und ich mein Exemplar natürlich auch bekomme. Und wir hatten ja schon mal diesen Fauxpas beim letzten Mal beleuchtet. Dann hatten wir aufgezeichnet, war wirklich eine tolle zweistündige Folge und haben dann festgestellt, Und der zweite Durchlauf war aber ähnlich gut. Man könnte fast sagen gestreamlined. Und es war dann auch nochmal, wirkte nicht aufgewärmt, sondern war dann auch ein schöner Talk. Und hatten eigentlich nochmal alle wesentlichen Aspekte nochmal drin, die wir auch im ersten Durchlauf hatten. Von daher fehlte da qualitativ nichts. Ja, und das war eigentlich so letzten Endes der Schwerpunkt. Haben dann viel über Kickstarter auch gesprochen, über Sorgen, Nöte, was es an Vorlauf und Vorbereitung bedeutet für einen Autoren, welche Risiken das Ganze mit sich bringt und welche Schwierigkeiten das Ganze natürlich auch aufwerfen kann. Und warum entscheidet man sich zu Kickstarter und nicht direkt irgendwie mit einem Verlag zusammenzuarbeiten? Und das war auf jeden Fall letzten Endes eine offene und ehrliche Präsentation, sage ich jetzt mal, von einem kleinen Verlag. Und da können wir auch gleich quasi nochmal so ein bisschen mit anknüpfen. Michael, du bist ja auch nicht der Kickstarter. Du hast jetzt auch nicht gesagt, ich mache Robin Hood mal eben über Kickstarter, sondern du hast da quasi mit Kosmos zusammengearbeitet. Wie stehst du denn vielleicht zu Kickstarter oder Retail oder Veröffentlichung von Spielen?
Ich glaube, es ist ein tolles Mittel, gerade wenn du keinen jetzt nicht irgendwie mit einem normalen Verlag zusammenkommst, dass du halt auch, also manchmal ist es ja auch einfach so, dass deine Spielidee einfach, die ist so ungewöhnlich, dass sie nicht von einem normalen Verlag erkannt, gewürdigt wird oder so, oder sie ist einfach nicht normal zu finanzieren. Du musst sie irgendwie über Crowdfunding realisieren. Es ist natürlich auch großartig vom Werbeeffekt her, wenn du überlegst, wie häufig so ein Spiel, das bei Kickstarter ist, immer wieder in die Medien kommt, sag ich mal, oder in die Blogs und so, weil es immer wieder was Neues zu berichten gibt. Also das ist schon ein tolles System. Und ich glaube, das ist gut, dass es das gibt. Das macht die Spielelandschaft breit und weiter. Und so ist das.
Ja, wir hatten ja, glaube ich, auch, als jetzt das Blockbistro war, kam das ja auch einmal auf an einer Stelle, glaube ich. Da hat ja auch jemand gefragt, ich glaube, das war natürlich mehr spaßeshalber, ne, aber warum Kosmos da jetzt nicht den Weg über Kickstarter gegangen ist, da hat der Wolfgang Lüttke ja auch gesagt, so, naja, das ist halt auch überhaupt nicht, also Kosmos hat mit Kickstarter keine Berührungspunkte, das wird auch erstmal so bleiben. Aber wie du schon sagst, das ist auch jetzt eine Sache, die ich auch vielleicht den einzigen Kommentar, den ich jetzt noch vielleicht mal kurz einkippen würde, um da so ein bisschen anzuschließen. Und zwar hat der Miguel Quadron Miguel, wenn du das hörst, es tut mir leid, wenn die Aussprache jetzt falsch ist. Auf jeden Fall, er hat kommentiert, ich finde bei Kickstarter sind mittlerweile auch sehr große Firmen unterwegs, die das Format gar nicht bräuchten. Daher finde ich es umso wertvoller, solch kleine Unternehmen in den Vordergrund zu bringen und dann auch zu unterstützen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Da haben wir auch etliche Male schon drüber diskutiert und da kamen immer wieder so Punkte auf, weil es ja auch große Unternehmen gibt, wie jetzt Cool Mini or Not oder so. Aber also ich glaube halt auch, wenn man jetzt mal den Ursprung von Kickstarter, war ja dieses, wie jetzt bei David und Lisa, dass die halt ein kleines Projekt umgesetzt haben wollen. So wie du gerade so schön gesagt hast, vielleicht eine ungewöhnliche Spielidee hatten und möchten halt eben nicht den Weg gehen über einen Spieleverlag. Vielleicht kannst du da ja mal einsteigen. Michael, wie war es denn bei dir, auch als das mit Andor loskam? Wie du ja gesagt hast, du warst ja vorher reiner Illustrator. Und vor allem auch, warum ausgerechnet Kosmos? Und wie war so der Werdegang? Also hast du, ich meine, wir haben da so am Rande schon mal drüber gesprochen gehabt, damals im Rosskoten, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen tiefer reingehen. Wie ist das entstanden überhaupt? Warum dann der Weg über Kosmos? Und wie war so der Gedankengang, wie das Ganze an den Mann gebracht werden könnte?
Also, ich habe damals, also Andor ist ja mehr so als Familien-Hobby-Projekt entstanden und ich wusste überhaupt nicht, wo das Ding ist. Also es war nicht so, dass ich gedacht habe, okay, ich habe hier eine Perle und das wird ganz großartig. Deswegen bin ich halt so zu Wolfgang Lüttke gegangen, den ich seit ich spiele Illustrier kenne, für den ich mein erstes Spiel illustriert habe damals für den Kosmos Verlag. Also es ist so der Einstieg. Wir kennen uns gut und ist auch nicht weit weg. Er wohnt in Duisburg und und ich wusste, ich kann ihm das zeigen. Und wenn das halt einfach Murks ist, was absolut hätte sein können, dann hätte er gesagt, nee, du, ich glaube, das ist nichts für uns. Er hätte mir knallhart gesagt, dass es nichts taugt und hätte es halt einfach abgesägt und das wäre alles gut gewesen. Und ich hätte es nie irgendwie aufs Brot geschmiert gekriegt oder so. Es hätte meinen Ruf als Illustrator gar nicht irgendwie geschadet. Und also es war einfach, ich wusste überhaupt nicht, was es ist, ob das irgendwas taugt. Und deswegen, weil ich halt den großen Vorteil habe, dass ich die Redakteure kenne, war der Weg da sehr, sehr kurz. Also es ist schon spannend, wenn du so deine Spielidee vorstellst, weil du zeigst ja da doch sehr viel von dir und wenn das dann abgelehnt wird, das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Also es gibt ja auch das Spieleautorentreffen oder gab es vor der Pandemie in Göttingen oder so oder andere, wo die Leute dann wirklich da sitzen und ihre Spielideen den Redakteuren präsentieren. Das stelle ich mir echt schwierig vor. Also, weil ne, steckt so viel Herzblut drin und die Redakteure gehen da vorbei. Aber so ist es halt. Also muss halt auch ein bisschen Mut haben, das zu zeigen. Ich hatte eigentlich nicht viel Mut. Ich habe eigentlich nur mich an meinen Bekannten Wolfgang gewendet und so. Und wenn er gesagt hätte, nö, ist nix, dann glaube ich auch nicht, dass ich es noch jemand anderem gezeigt hätte.
Aber war es denn so, dadurch, dass du ja auch als Illustrator tätig warst, hast du quasi bei dir zu Hause alles schon so weit stehen gehabt? Also hast du ihm dann gesagt, so Mensch, hier, guck mal, und das ist schon das Brett und so. Und hat er dann direkt so schon die fertigen Designs gesehen und zusätzlich dann zu den Regeln, die du ihm vielleicht dann beigebracht hast, und hat dann direkt darin was Großes gesehen? Oder warst du auch noch so, es gibt ja immer so, also bei David und Lisa, da kam auch so weißes Papier mit einfach nur gelben Punkten, die dann irgendwelche Ressourcen darstellen sollten. Also warst du schon sehr weit fortgeschritten oder hast du eine Idee gehabt zu dem Zeitpunkt?
Also ich glaube schon, dass es ein bisschen fortgeschrittener war als jetzt von einem Autoren an sich. Aber es war jetzt auch noch nicht irgendwie fertig. Also ich weiß, Wolfgang hat dann auch das Spiel zu Spieletreffen mitgenommen und hat nicht gesagt, von wem es war, weil viele mich ja auch kennen und er wollte halt eine unverfälschte Meinung haben. Er hat dann auch ein Pseudonym genannt und wollte halt wirklich wissen, wie ist das Spiel und nicht dass sie irgendwie, ach, von Micha, ja, dann ist schön. und der Witz war halt, das hat auch niemand erkannt. Also es hat niemand gesagt, oh, das ist aber hier, es war, wie bitte?
Nee, dann, dass keiner sagt, das Artwork kenne ich doch. Das Artwork kenne ich doch zum Beispiel.
Ja, genau, das ganz genau, so war es überhaupt nicht. Und also es war noch nicht, also das war nicht das, was ihn überzeugt hat oder was einen großen Vorteil gebracht hätte.
Ah, witzig. Die Frage, die hast du noch nicht so ganz beantwortet. Wie kam es denn eigentlich zur Idee? Du sagst, das wäre eigentlich so im Privaten erstmal so, ja, wäre so eine Idee gewesen, das gar nicht veröffentlichst. Also hast du quasi gesagt, ach komm, ich mach mal für die Familie, will ich mal selber was entwickeln? Und war direkt so diese Andor, das Setting auch da? Oder hast du gesagt, das war vorher mit einem ganz anderen Setting?
Nee, also meine Jungs waren damals so um die 9 und ein bisschen jünger noch und wir wollten sowas mit Fantasy spielen. Gerade so angefangen mit Herr der Ringe und dann haben wir uns halt auch Spiele gekauft und aber da waren halt viele dabei, die entweder sehr abstrakt waren oder sehr kompliziert. Also ich habe dann auch den Ringkrieg zum Beispiel mir geholt und habe dann abends irgendwie diese zwei Spielbretter aufgebaut und ich weiß nicht, wie viele Stunden nur gebraucht, damit ich dieses Vorblatt sozusagen ausfüllen, welche Figuren was können und welche Karten wohin gehören. Und das war einfach für uns nicht machbar. Also nicht nur für die Jungs nicht, auch für mich nicht. Und dann haben wir halt angefangen im Urlaub, dann war es ein bisschen verregnet und dann haben wir halt angefangen, unser eigenes Spiel zu bauen und mit den eigenen Regeln irgendwie. Und die Jungs haben dann den Wald gemalt und ich die Burg und so hat sich das entwickelt. Und es kam halt jeden Urlaub mit und wir haben es immer wieder gespielt und irgendwann hat es so viel Raum eingenommen, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt einem Redakteur zeigen, sonst, weil ne, wenn es Murks ist, ist es totale Zeitverschwendung eigentlich. Ja.
Aber hast du selber nicht dahinter gemerkt, das ist ein super Spiel, das, weil du wirktest oder wirkst dann noch so ein bisschen skeptisch, so nach dem Motto, ich zeig's mal und wenn es nicht ist, dann halt weg. Hast du nicht das Gefühl dahinter gehabt, boah, das ist ein super Spiel?
Nee, also ich glaube, es ist ganz, gerade wenn du was machst, was vorher so noch nicht gemacht wurde, dann ist es ganz schwer, das zu beurteilen, weil häufig hat es ja auch einen Grund, warum das noch niemand gemacht hat, nämlich weil es eine saudoofe Idee ist. aber manchmal ist es halt auch so, es hat noch keiner gemacht, weil noch keiner drauf gekommen ist und eigentlich ist es gut. Ich hätte nicht beurteilen können. Uns hat es halt Spaß gemacht, aber wie das halt so ist, wenn man es selber gemacht hat. Aber Wolfgang Lüttke hat tatsächlich sofort gesehen, da ist was Besonderes dran, wobei er natürlich auch ganz viel Input gegeben hat. Also bei mir war es noch so, die Kreaturen haben sich überhaupt nicht bewegt. Also die standen alle nur auf dem Spielplan rum. Du hattest diesen Endgegner, den Drachen, und du musstest selber auf die Idee kommen, okay, wenn ich den Endboss schaffen will, dann muss ich da vorne zu dem Troll gehen, den vermöbeln, die Belohnung kriegen und dann kann ich zu dem Endboss gehen. Und es war auch nur ein Spiel und dass es die Legenden von Andor geworden ist, also viele Abenteuer, das kam von Wolfgang. Also ein ganz wichtiger Teil ist eine starke Redaktion. Mhm.
Guck mal, ich warte gerade auf der Potti da auch noch. Willst du auch noch? Sonst lege ich nämlich immer direkt los mit meinem Fragenfeuerwerk. Deswegen lasse ich mal einen Moment zum Durchatmen.
Nein, alles gut. Aber
schon die nächsten Fragen notiert.
Es ist ja wirklich, was jetzt mittlerweile daraus entstanden ist. Und es gibt ja eine richtige Fanbase. Ich glaube, Andori nennen sich ja die Leute, die irgendwie da mit drin stecken. Es gibt ja dann dieses Online-Forum. Und das Ganze hat ja wirklich Dimensionen angenommen. Ne? Das ist ja, ich glaube, du hast aktiv an den 3 Grundboxen, glaube ich, mitgearbeitet, ne? Wenn ich das noch irgendwie richtig auf dem Schirm habe. Die 2 großen Erweiterungen hast du ja noch mitbegleitet. Und dann war es ja, Kader und Thorn war ja schon vom Herrn Hecht, ne? Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Genau.
Und genau, und dann kamen ja die Bonusboxen und so weiter. Und mittlerweile ist es ja so, dass in, ich sag jetzt mal, unregelmäßigen Abständen ja sogar Boxen durch Fans mit reinkommen, wenn gewisse Fanlegenden irgendwie da sind, dann. Da habe ich ja auch mit dem Chris und so habe ich ja auch gequatscht gehabt und dass er dann mittlerweile schon wie in so einer großen Preisverleihung so, oh, wer könnte jetzt als nächstes drankommen von uns, wer darf jetzt vielleicht die nächsten offiziellen Legenden schreiben, das ist schon.
Ja, wobei man wirklich sagen muss, es ist nicht so, das wird immer ein bisschen falsch verstanden, es ist nicht so, dass wir einfach irgendwie einen Packen Fan-Legenden nehmen und dann sagen so, die packen wir jetzt in eine Box. Es ist so, wir haben zum Beispiel damals Matthias Miller und Doro Michels ausgesucht, weil die sozusagen als Fans sehr aktiv waren, sehr beliebte Fanlegenden geschrieben haben. Aber dann haben wir sie rausgesucht und sie gebrieft und dann haben sie wie Autoren ein richtiges eigene Legenden entwickelt. Und es ist halt auch ein Riesenunterschied, wenn du eine Fanlegende machst. Es ist egal, wie viele Seiten das PDF hat. Du hast keine technischen Begrenzungen, Standsteile, wie viel da drin sein darf. Das war, glaube ich, eine große Umstellung, aber es hat super gut geklappt. Und dann haben wir uns halt noch ein Team gesucht, den Andreas Kelber und den Christoph Kling, genau. Und die beiden haben jetzt die 2. verschollenen Legenden gemacht und auch kommt super gut bei den Fans an und ist auch richtig toll geworden. Und jetzt haben wir da so ein Team von 4 Autoren, sage ich mal, die jetzt auch schon sehr eingespielt sind. Und das ist genau das, was ich haben wollte, weil es ist einfach so, du willst einfach, dass deine Lieblingsserie auf Netflix weitergeht. Du willst nicht, dass sie aufhört. Und Andor will weitererzählt werden, aber ich hätte es nicht mehr machen können. Ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt alles erzählt, was ich glaube, was rein muss. Und ich hätte mich nur noch wiederholt. Ich hätte nur noch irgendwie versucht, irgendwie dasselbe nochmal irgendwie. Und mittlerweile habe ich so viel Abstand zu Andor, ich habe richtig Bock, mal wieder zu spielen. Jetzt aktuell oder zu dem Zeitpunkt war es halt einfach so, das war toll, dass da jemand anderes übernommen hat. Und dann ist es halt super, dass es nicht irgendein Autor war, sondern die Fans. Weil die kennen sich so gut aus, die sind so sehr drin im Thema und alles stimmt, alles passt zeitlich irgendwie. Also das ist also wie so nahtlos setzt es sich da rein. Das ist einfach großartig. Also für mich das absolute Optimum, dass die Legenden so weitergeführt werden.
Das macht es dann ein Stück weit, glaube ich, auch einfacher, so sein Baby auch abzugeben. Das, ich glaube, es gäbe nichts Fataleres, wenn du jetzt das Spiel abgeben würdest und sagst, ja komm, ihr könnt das weitererzählen, und dann kaufst du dir dann eine Box beziehungsweise kriegst sie zugeschickt und denkst, ach du meine Güte, was haben die denn aus meinem Spiel gemacht? Und man ist vielleicht sogar am Ende sogar enttäuscht daraus. Aber ja, ich hätte eine Frage. Wann hast du das erste Mal realisiert, das ist ein Erfolg? Krass, das ist ja ein richtiger Erfolg geworden. Also es ist so dieses Gefühl, dass sich das bei dir eingestellt hat, dass du sagst, wow, ich habe ein Spiel, da reden die Leute drüber.
Also dass es irgendwie ein Erfolg ist, ich weiß, kann ich nicht wirklich sagen, wann das Klick gemacht hat, aber es war halt schon so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich vermisse die Spiel in Essen total. Also so dieses Herbstwetter und die Leute und die Stände. Und das ist einfach, ich sehe, wie viel Aufwand getrieben wird, irgendwie dieses Fehlen der Spielemesse zu kompensieren. Aber und ich kann mich super gut erinnern, wie ich dann über die Messe gelaufen bin und diese Stapel von Andor gesehen habe und wie ich am Morgen an diesen Stapeln vorbei war und am Abend vorbeikam und da lagen noch zwei irgendwie und einer hat gerade eins gekauft und dann habe ich so gedacht, okay, das ist cool und es war ja auch ruckzuck nach der Messe ausverkauft und musste sofort in die zweite Auflage gehen, wobei die erste jetzt auch gar nicht so riesig groß war. Also es klingt immer so, oh, wir sind schon in der zweiten Auflage. Ja, wenn eine kleine erste Auflage machst, dann passiert das halt recht schnell. Aber es war auf jeden Fall da schon klar, dass es irgendwie was Besonderes hat. Und aber ich hatte immer oder lange Zeit die Befürchtung, dass es dann auch irgendwann abebbt, und das passiert gar nicht. Also Andor wird eigentlich immer größer und es findet immer mehr Leute, die es gerne mögen. Und ich höre auch sehr oft, dass es Leute zum Spielen gebracht hat wieder. Also die früher als Kinder oder als junge Leute irgendwie gespielt haben, dann irgendwie aber weggekommen sind vom Spielen und mit Andor komischerweise wieder eingestiegen sind. Also ich weiß nicht, ob es am Thema liegt oder so. Aber es war auf jeden Fall, für viele ist es der Wiedereinstieg irgendwie ins Brettspielen.
Die große Stärke, glaube ich, die es bietet, ist, dass es kooperativ ist. Ja, dass du quasi, ich habe viele Kollegen auch, die sagen, ah, hast du nicht mal ein Spiel? Und erstmal wissen die gar nicht, die nicht viel spielen, dass man gemeinsam etwas spielen kann. Und ich meine, jetzt gibt es so Leute, die so ein bisschen trashiger unterwegs sind, da sagst du, ja, Zombicide ist so ein Ding, das kannst du zusammen spielen. Aber letztens habe ich noch einem Schulkollegen, sag ich, ja, vielleicht probierst du mit deinem Kind mal Andor aus. Und der ist völlig begeistert. Und dann habe ich jetzt von dem Pressetag von Robin Hood, das ist ja auch was, wir gleich auch noch besprechen werden, ein Bild gepostet und sagt, was ist das? Das brauche ich. Dann habe ich gesagt, du liebst ja Andor, solltest du dir angucken. Und der hat es dann auch irgendwie schon vorbestellt jetzt und sagt, ja, cool. Das heißt, ja, wenn man so ein bisschen auch so diesen Spirit hat oder das Gefühl hat, so, oder man erkennt das Artwork vielleicht auch ein bisschen wieder, das kommt vielleicht dann oder wird Robin Hood auch zugutekommen. Aber ich würde es natürlich nicht miteinander vergleichen. Sind zwei grundlegend verschiedene Spiele. Aber ich glaube auch mit Robin Hood, um schon mal so einen Ausblick zu wagen, hast du, glaube ich, wieder was entwickelt, wo man sagt, cool, ey, das habe ich gar nicht so irgendwie auf dem Schirm gehabt in der Art und Weise. Und ich war auch jetzt am Samstag schon echt begeistert. Und ja, die Leute werden auf jeden Fall Interesse zeigen. Und ich hoffe, du kannst auf der nächsten Messe dann wieder den großen Stapel sehen, wie er am Ende des Abends dann schrumpft an der Stelle.
Also so eine schöne Spielemesse, glaube ich, die können wir alle ganz gut gebrauchen, ja. Oh ja. Vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber dann...
Wird schwer, ja.
Sag mal, ja. Du hast jetzt gerade das Thema Auflage genannt. Wir haben natürlich bei uns schon mal diverse Vertreter auch von anderen Verlagen gehabt und da haben wir auch mal ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Wie groß war denn die erste Auflage von Andor?
Also ich kann es mich nicht festnageln, aber ich glaube, es waren auf keinen Fall mehr als 5.000. Also es war irgendwo drunter, meine ich.
Okay, aber und das Witzige ist, ne, wir haben ja über Auflagen schon öfters mal gesprochen und eigentlich ist ja so, also 4.000 ist, glaube ich, schon so eine große Auflage eigentlich für den deutschen Markt teilweise, ne? Aber da sieht man auch, in was für Dimensionen da manchmal gedacht wird, ne?
Aber auch für den Zeitpunkt, muss man sagen. Heute ist ja der Markt noch mal ein bisschen gewachsen. Mhm. Und wenn du überlegst, wie alt Andor jetzt in dem Vergleich dazu ist, ist 4.000 dann, glaube ich, vergleichsweise sogar noch mal größer einzuschätzen. Weil heute würdest du vielleicht sogar eher risikobereit sein und sagen, eine Auflage mit 4.000. Wobei, jetzt muss man auch wieder sagen, es kommen so viele Spiele, da macht man auch wieder nicht so große Auflagen. Aber 4.000 ist eine große Auflage, keine Frage.
Aber Andor war für mich auch tatsächlich, deswegen muss ich schmunzeln, als du es gerade gesagt hast, auch wieder so der Wiedereinstieg in die Spielewelt. Wir haben auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch noch so ein, zwei Leute, die auch gesagt haben, Mensch, durch Andor bin ich wieder dazugekommen. Und bei mir war es so, ich glaube, Andor ist offiziell erschienen relativ spät, ich glaube im vierten Quartal 2011 und ist deswegen ja auch erst im kommenden Jahr, glaube ich, hat es ja den Spielepreis erst bekommen fürs Kennerspiel.
Ein Jahr später, 2012 erschienen
und 2013 den Preis oder so rum, genau. Mhm. Und genau. 2012 habe ich damals für den Kosmos Verlag in der Galeria Kaufhof in Bonn gestanden und habe für Kosmos halt Spiele und Experimentierkästen verkauft und für Fischertechnik noch Baukästen. Und da war halt dann auch die Schulung und dann wurde Andor vorgestellt und ich habe damals noch, der Vater vom guten Kumpel hat im Außendienst für Kosmos gearbeitet und der hat mir dann immer schon, das war ja eine Riesenkampagne, die Kosmos da gefahren. Die haben ja schon, ich glaube, ein halbes Jahr vorher immer so stückchenweise schon so auf Facebook so eine Social-Media-Kampagne gefahren und dann hier mal ein Bild und da und eine große Geschichte wird kommen und so. Und dann habe ich es halt gespielt, fand es total cool, habe es mir dann gekauft auch selber. Und das Witzige an dem Spiel war, jeder Mensch oder jeder kennt ja so diese Leute in seinem Umfeld, wo er sagt, ah, ich glaube, die sind zu cool für Brettspiele, also jetzt mal übertrieben dargestellt. Und dann habe ich das mal so gekauft und habe dann an dem Abend da gesessen, habe einem Kumpel Bescheid gesagt, bei dem ich damals gepennt habe, weil ich aus Bochum nicht immer pendeln wollte. Und der hat zwei Kollegen noch rangekarrt, waren wir zu viert. Und dann habe ich gesagt, komm, wir zocken mal was, ne? Okay. Und das war so ein Mensch, da hätte ich niemals damit gerechnet, dass den Brettspiel interessieren könnten. Und wir haben an dem Abend die ersten drei Legenden gezockt und einen Tag später hat er sich selber gekauft. Und so war das immer. Ich habe wirklich, egal mit wem ich es gespielt habe, auch Jahre später in Hannover, ein Kumpel von mir, zack, sich selber gekauft und so. Und ich finde, das Spiel hat einfach, also es polarisiert auch ein bisschen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber es macht einfach so viel richtig, so das, was der Daniel gesagt hat, dieses Kooperative, eine Geschichte, dann hast du so ein bisschen Rollenspiel drin, du hast ein bisschen Dramatik durch die Würfel mit drin, du hast irgendwo eine Landschaft, die man relativ frei erkunden kann, indem man so rumläuft. Und super witzig noch, um die Anekdote mit der Galeria Kaufhof nochmal abzuschließen. Da kam ein Typ rein und der sagte so, ja, hier, schönen guten Tag. Ich verschenke jedes Jahr zu Weihnachten Brettspiele und ich wollte mal gucken, was habt ihr denn so Schönes da? Und dann wollte der damals, da stand noch so eine Riesenpalette, wie es in der Galeria Kaufhof halt immer ist, Kingdom Builder, das war ja so Spiel des Jahres 2012 oder so, glaube ich. Und ich so, hör mal, habe ich was Besseres für dich, komm mal mit. Und dann habe ich das so gezeigt und hat ihm das erklärt. So, Mensch, und hier und ein bisschen so wie Herr der Ringe und hier Zauberer und voll cool. Und dann guckt er mich an, nickt so, ich nehme 4. Und die haben zu dem Zeitpunkt ja noch 49,99 gekostet, die Spiele im UVP. Ich nehme 4. Ja, alles klar. So, ne? Richtig witzig, aber. Ja,
hast du sehr gut gemacht, Benni.
Ja. Aber das Witzige war, der Abteilungsleiter, der war sehr vorsichtig mit diesen Spielen. Am Anfang hatte ich nur so 4 Schachteln im Regal und am Ende hatte ich immer so 20 Stück, weil ich die Dinger halt, ich habe nur dieses Spiel verkauft damals. Und ja. Wie sieht's denn aus? Die Frage brennt mir schon super lange auf der Seele. Jetzt ist dieses Universum ja schon so groß geworden. Es gibt die Reise in den Norden, die letzte Hoffnung, Ära der Sternenschild, die verschollenen Legenden, die Bonusbox und so weiter. Da drängt sich mir doch eine ganz große Frage auf, Michael. Und ich hoffe, du kannst sie vielleicht beantworten. Wann bringt Kosmos die Big Box raus?
Ha, guck mal, da schmunzelt er.
Keine Ahnung. Ich habe immer bei Andor gedacht, da ist eigentlich jede Box eine ziemliche Big Box, weil so viel drin ist einfach. Und ich glaube, eine Big Box von Andor, da wäre schon ganz schön viel drin. Aber keine Ahnung. Also mögt ihr denn sowas gerne, so Big Boxen? Also ich habe immer so das Gefühl, es gibt gute und schlechte auch da. Also es muss dann schon auch einiges Tolles dabei sein, dass man sagt, okay, weil man kauft ja eigentlich nochmal das Grundspiel irgendwie und dann nochmal, also es muss schon was echt Tolles dabei sein, oder?
Ich könnte mir jetzt tatsächlich bei Andor das so in der Form nicht vorstellen, weil die meisten Leute haben alles, die dafür interessiert sind. Und ob jetzt ein Neueinsteiger vielleicht dazu bereit ist, dann direkt sich alles zu holen, das weiß ich halt an der Stelle nicht.
Oder machen wir es anders, vielleicht die Collectors Box. Also wenn wir jetzt nochmal doch die Brücke schlagen zu Kickstarter. Auch
mit so Miniaturen und so.
Nee, Quatsch. Aber wenn wir jetzt die Brücke mal zu Kickstarter schlagen, wenn man jetzt sagt, die Leute haben ja schon alles. Nehmen wir ein ganz prominentes Beispiel, Anachrony. Da kommt dann für 250 € eine Box mit ein paar Erweiterungen nochmal raus. Also ich persönlich habe ja auch alle Boxen hier stehen. Und ich würde mir halt zum Beispiel so eine Box wünschen, wo ich alles reinsortieren kann. Das wäre für mich total toll, weil dann habe ich nicht mehr diese 7000 Boxen, die ich da rumstehen habe, sondern eine Box. Und es kann ja, also es ist in der Vergangenheit, ich meine, gut, nehmen wir jetzt mal Spiele, so Carcassonne, würde ich jetzt nicht mit Andor vergleichen, aber da wurden dann auch die Grundboxen mit Erweiterungen und so weiter. Aber es gibt ja durchaus schon auch mal Kampagnen, wo quasi so eine Box rausgebracht wurde, die hatte dann noch mal, die war eigentlich leer, ja, und hatte dann vielleicht noch eine Erweiterung mit drin, dass ein bisschen neuer Content da ist. Aber du hast eine neue Box, wo du auch alles Alte dann reinsortieren kannst. Sowas fände ich zum Beispiel total genial. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da nicht der Einzige bin, weil es einfach so viel Stuff ist und halt dann immer aus allen Boxen, man hat ja auch die verschiedenen Helden und so, und dann musst du da die Box, die Helden rausnehmen, dann spielst du heute mal die Legende und nimmst das noch an Bonus-Content rein. Und so hast dann alles schön sortiert, alles in einer Box. Kannst du dem Wolfgang mal vorschlagen? Ich glaube, das Ding würde...
Das, genau, das ist ja vielleicht sogar noch was, wo man sagt, da hast du einen Mehrwert, ne? Wie du gerade gesagt hast, Michael, so, wo ist der Mehrwert für die Leute? Dann hast du vielleicht was Neues, was Exklusives und grundsätzlich dann diese Box, wo du viel reinkriegst, das könnte ich mir eher vorstellen als so eine Big Box. So was Collector-mäßiges, da sind die Leute ja wieder schnell der Jäger und Sammler.
Also auch da eben... Der Daniel und ich, wir spielen zum Beispiel ein Spiel ganz gerne, das heißt Too Many Bones. Und dieses Spiel ist halt, das hat ganz viel, also 47 Kartons. Und dann hat sich der Verlag halt gedacht, wir bringen jetzt nur so eine große Kiste raus. Das war eine Kickstarter-Kampagne, nur diese Kiste. Und ja, und jetzt haben die Leute halt alles da irgendwie reinsortiert, ne? Super.
Boah, das ist auch ein Oschi. Oh,
kannst du dem Wolfgang mal vorschlagen? Ich helfe ihm gerne bei der Konzeption.
Guck mal, also was ich halt wirklich nicht machen würde wollen, ist dass die Leute irgendwie, um das zu bekommen, das, was sie schon haben, nochmal kaufen müssen. Mhm. Das finde ich nicht gut. Also ja gut, es ist halt gewachsen, es sind viele Boxen. Aber also klar, ich verstehe das, dieses ein bisschen zelebrieren und die schwarze Andor-Box irgendwie zum 30-jährigen Jubiläum. Also kann ich mir alles in ferner Zukunft auch vorstellen, aber also es müsste schon wirklich auch zum Spielen was Spaß machen. Und das Ding ist ja auch, Andor ist ja, auch wenn es viele Vielspieler dann auch angesprochen hat, immer noch irgendwo ein Familienspiel und vom Einstieg her auch machbar für spielende Familien. Und da liegt eigentlich so nach wie vor unsere Zielgruppe. Und also es gibt ja auch so Tierboxen für Andor und wir haben Fotos gekriegt von Fans, die sich dann Holzboxen gemacht haben mit den ganzen Erweiterungen drin und so. Aber das ist alles so, das ist schön, dass es das auch gibt. Mhm. Aber wir sind ja eigentlich mehr anders. Deswegen auch immer der Wunsch nach Miniaturen. Aber wenn du Andor mit Miniaturen machen würdest, dann wäre es so viel teurer. Und Andor ist eigentlich mehr so ein Einstiegsrollen Adventure-Spiel. Und das wird's einfach nicht mehr, wenn es plötzlich 100 Euro kostet oder 150. Deswegen.
Aber da ist auch ja, so ein bisschen wieder diese Diskussion. Ich finde, es gibt Spiele, die brauchen keine Miniaturen und da zählt Andor meiner Meinung nach dazu. Also das braucht es nicht, in meinen Augen. Also klar kann ich es verstehen. Ja, heutzutage der Miniaturen waren alles aus dem 3D-Druck und weiß der Geier was. Ja, dann kann man die bemalen und so, alles super. Aber ich finde, für das, was Andor ist, also es wäre für mich ein Pimpen. Man kann gern sich das selber so zusammen machen, aber
ich glaube, es ist auch ein Riesenvorteil. Wir konnten zum Beispiel relativ leicht dann kleine Erweiterungen rausbringen mit neuen Charakteren. Und das kannst du halt nicht, wenn es auch wieder Kunststofffiguren sind, weil dann passt Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht mehr. Und die Fans konnten so schön kreativ sein und eigene Sachen machen, weil sie Figuren entwickeln können, die, wenn sie die ausgedruckt haben und in diese Ständer reinpacken, absolut gleichwertig sind. Also sie sind dann keine Fremdkörper, es sieht nicht aus wie irgendwelche doofen Figuren. Also es hält die Welt auch offen dadurch, dass es eben nicht so super luxuriös ist. Und wie gesagt, für die Vielspieler, es gibt ja diese unglaublichen Spiele mit diesen Miniaturen und ohne Ende drin. Aber Andor ist halt mehr das Familien-Fantasy-Adventure und da hat es halt auch nach wie vor sein Alleinstellungsmerkmal. Also ich kenne nicht viele, die in dem Bereich Family-Fantasy vermitteln. Mhm.
Absolut nicht. Und ist also ein ganz großer Vorteil, und den haben wir in einem unserer vorherigen Podcasts schon mal angesprochen und sind eigentlich letzten Endes verwundert. Und das machst du mit deinem neuen Spiel auch. Du hast das feine Händchen gehabt, eine Losspielanleitung zu machen, weil du gerade sagst, auch an Familien gerichtet und daran auch für uns Vielspieler ist es so, dass du sagst, cool, ey, du kannst, musst nicht, gerade wenn du viele verschiedene Spiele spielst, ist es eigentlich auch echt cool, so, ah, ich komme schnell ins Spielgefühl rein. Haben uns gewundert, warum machen das nicht viele Spiele? Und wirklich auch bei Andor, so wie jetzt bei Robin Hood, finde ich sogar fast noch besser, hast du eine Anleitung geschaffen, wo man sagt, da bleiben wirklich am Ende keine Fragen offen und du kannst schnell losspielen. Ne? War das schon immer so dein Bestreben, gerade mit den Kindern auch, dass du sagst, ich will nicht stundenlang da den Ringkrieg da irgendwie durchwurschen und dann irgendwie doch wieder nach einem Tag alles vergessen?
Ich glaube, es ist einfach, die Kids spielen Computerspiele und das machen sie, weil sie, da liest niemand ein Regelheft. Damals gab es ja noch CDs und so, da waren dann auch Booklets drin, aber die hat keiner gelesen, weil du fängst einfach an, du machst banale Sachen, einfache Sachen und kriegst dafür Applaus. Ne? Du bist gesprungen, yay. Eigentlich total, ne, ist Banane. Und das habe ich halt für Andor übernommen, dass man halt geht zum Brunnen und du gehst zum Brunnen und so, yay, super, das ist gut gemacht. aber du spielst es halt schon und lernst es dabei. Und ehrlich gesagt kann ich euch nicht sagen, warum es nicht mehr gemacht wird. Es ist halt so, es mögen nicht alle Leute. Manche sagen, nö, ich mag meine Regel lesen und ich möchte gerne, bevor ich anfange, alles wissen und dann kann ich anfangen. Aber dadurch, also das sind halt die Spieler, die erfahrenen Spieler. Aber Andor richtet sich halt an Familien, Robin Hood genauso. Und da ist es halt elementar, dass es eine Losspielanleitung gibt. Weil wir, die wenig Spieler, die sitzen nicht am Abend vorher da und bereiten die Anleitung vor. Und wenn dann alle am Spieltisch zusammenkommen, weiß der weise Regelerklärer alles und kann das Spiel wunderbar einführen und erklären, sondern sie packen es aus, sie sitzen mit den Kindern am Tisch, die fangen an, mit dem Material Spaß zu machen und währenddessen versuchen sie, diese Anleitung zu lesen. Und Andor sollte genau das ihnen ermöglichen, indem sie nämlich sagen, okay, du hast jetzt zwei, drei Sachen und jetzt geht's auch schon los. Genau das, was sie immer wollen, dieses, lass uns doch schon mal anfangen. Und dem ist es geschuldet. Und ich weiß nicht, warum es nicht noch mehr machen. Ich weiß aber, dass es das Schwerste ist. Also in der Entwicklung von Andor und auch in Robin Hood. Das Tutorial ist das Allerschwerste. Ich glaube, dass von Robin Hood, was tatsächlich noch besser gelungen ist, glaube ich, und noch einfacher ist zu verstehen. Ich weiß nicht, wie viele Male ich das getestet habe und dann eher immer wieder mit neuen Leuten, die es nicht kennen. Mhm. Also wie so ein Laborversuch. Und es ist unfassbar, worüber die Leute stolpern, welcher Nebensatz sie dann verwirrt, an welcher Stelle sie dann plötzlich eine Rückfrage haben, wenn du es zu genau erklärst, an welcher Stelle die Zuhörer abschalten und sagen, oh, ne, wo du nicht zu viel erklären darfst an der Stelle. Es ist, der Unterschied ist, du hast nicht einen Regeltext, sondern du hast einen Text, den einer in der Gruppe gerade vorliest. Das heißt, du kannst nicht mit zig Klammern oder irgendwas machen. Er muss vorlesbar bleiben und das ist einfach sehr, sehr viel Aufwand und ich glaube, den scheuen. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass den viele scheuen. Und das größte Problem ist halt, du musst das Einführungsabenteuer, auch wenn es banal ist, muss es am Ende so interessant gewesen sein, dass du sagst, ich will wissen, wie es weitergeht. Und nicht, boah, das war aber banal. Mehr brauche ich von dem Spiel nicht zu erfahren, weil das gefällt mir nicht. Also es ist schon, das ist unfassbar kompliziert, diese Einführungsspiele und sie so zu machen, dass man weiterspielen möchte.
Lass uns mal jetzt so ein bisschen allgemein die Brücke jetzt mal so langsam von Andor zu Robin Hood. Der Daniel hat jetzt schon mal angefangen, das so einzuleiten. Und das ist ja eigentlich auch so das, was jetzt auch gerade wahrscheinlich alle mal mit interessiert. Und da würde ich jetzt noch tatsächlich mal eine Brücke von Andor schlagen. Und zwar, es gibt ja so ein, zwei Punkte, wo Andor auch so ein bisschen polarisiert. Also auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe ist so, es gibt das eine Lager, die sind absolut pro Andor. Und dann gibt es das andere Lager, die sagen, boah, so. Und viele sagen ja auch zum Beispiel, ja, bei Andor ist es so, dann ist so viel Mathe wieder, dann musst du genau rechnen. Und wenn ich ein Monster töten will, dann will ich das Monster töten und dann will ich nicht, dass die Geschichte weitergeht und so. Das sind Sachen, die ich zum Beispiel total spannend finde, weil man halt genau überlegen muss, wann gehe ich den Schritt, wann nicht. Was halt nicht so ein stumpfes Rumgeslashe irgendwie wird, weil man halt wirklich gucken muss, okay, bringt mich das weiter oder nicht. Und bei Robin Hood ist es jetzt ein komplett anderer Weg. Zum einen hat man ja nicht mehr diese Felder, bei denen man sich bewegt. Das heißt, man hat schon das Gefühl, man bewegt sich relativ frei. So, ich habe es jetzt auch mit der Yassi nochmal gespielt, mit meiner besten Freundin. Und da war auch so, ich so, hey, du kannst nicht einfach über durch den Baum durchgehen. Ach so, ja, also erstmal dieses, stimmt, okay, ich muss jetzt außen rumlaufen. Du kannst nicht einfach durch eine Person durchlaufen. Ne? Also erstmal, man hat schon das Gefühl, dass es sehr realistisch nachempfunden ist.
Ganz ehrlich, du hast, wo wir das Probe gespielt haben letzte Woche, da habe ich meinen Miepel da so hingesetzt und dann war ich so gerade am Feldrand und dann hast du gesagt, ja, aber du berührst da leicht das Blatt. No, dann komme ich halt nicht mit der Bewegung hin. Muss ich jetzt mal einstreuen.
Ja, da bin ich ein bisschen speziell. Aber genau, also das ist das eine. Und zum anderen ist es ja wirklich so, also bei Andor musste man ja wirklich genau überlegen, zum Beispiel, welches Monster kloppe ich jetzt mal um. Und bei Robin Hood ist es ja tatsächlich so, eigentlich kommt man nicht drum rum, man muss es tun, weil ansonsten halt wirklich diese Hoffnung irgendwie relativ schnell und wir haben jetzt einmal richtig verkackt, weil wir einfach uns da erst so spät drum gekümmert haben und bumm, Feierabend. Ne? Mhm. So waren das so genau die Sachen, die du halt verändern wolltest, weil du halt dieses Feedback auch so ein bisschen bekommen hast oder wie kam der Schritt quasi, das so in die Richtung zu entwickeln?
Eigentlich gar nicht. Also ich fand, du hast jetzt gerade ganz viele interessante Punkte gesagt. Ich antworte einfach mal so querbeet. Das eine ist, dass Andor so mathematisch ist, sagen viele. Das freut mich immer, weil ich so von Mathe überhaupt keine Ahnung habe und so ein totaler Aus-dem-Bauch-Raus-Spieler bin und mich das auch immer wundert, weil ich denke, wieso? Also ist doch, ne? Und Züge muss man ausrechnen und so, habe ich nie gemacht. Aber anscheinend ist es so, dass es so wahrgenommen wird. Das war mir aber nie so bewusst und ich glaube, man kann es auch anders spielen als so mathematisch. Mhm. Und der Erzähler in Andor, das ist einfach, also ich kann verstehen, dass Leute sich durch den bestraft fühlen. Für mich ist es eigentlich thematisch so, es ist was passiert im Land. Du hast eine Kreatur besiegt und der Erzähler schreitet weiter, er berichtet von diesem Ereignis. Aber letztlich ist er halt, das ist sozusagen das Kernstück von Andor. Und der Erzähler hält die Balance. Also wir haben ja Kreaturen, die von vorne bis Ende gleich stark sind. Die Gors sind am Anfang genauso stark wie am Ende. Die Trolle, die verändern sich nicht. Das ist dem geschuldet, damit das Spiel halt einfach bleibt. Und der Erzähler sorgt einfach dafür, dass wir zwar am Anfang und am Ende sehr viel stärker sind als ein Gor, aber wir können ihn trotzdem nicht besiegen, weil der bringt uns nur 2 Goldbelohnungen. Und wir müssen aber jetzt für den Endgegner viel mehr Belohnung haben. Das heißt, das Spiel forciert, dass wir uns irgendwann größeren Aufgaben stellen. Und eben nicht mehr so, natürlich kannst du, der Erzähler sorgt dafür, dass es nicht langweilig ist, weil sonst könnten wir die ganze Zeit zu den Gors gehen, die am Ende völlig unterlegen sind gegen unsere aufgelevelten Helden und könnten einen nach dem anderen plätten, was total langweilig wäre aus meiner Sicht, aber für jeden würde der Erzähler weitergehen, deswegen dürfen wir das gar nicht. Also dieser Erzähler ist sozusagen, das ist das Kernstück und wenn du das nicht magst, dann wirst du auch Andor nicht mögen können. Aber das ist halt der Grund, warum es spannend ist, weil es ne, der hält die Balance. Aber ich wollte nie bewusst davon weg. Ich wollte nur mit Robin Hood was anderes machen. Also es sollte halt einfach ein anderes Spiel werden. Und ich wollte mich nicht wiederholen. Und dass man bei Robin Hood halt immer ein bisschen dafür sorgen muss, dass genug Hoffnung im Land da ist. Das ist halt einfach so, es passiert, dass einer plötzlich eine ganz wichtige Aufgabe hat, der ist da irgendwie reingeschlittert und muss plötzlich das und das erledigen so. Und die anderen halten ihm ein bisschen den Rücken frei. Damit, ne, so haben alle irgendwie eine wichtige Aufgabe zu tun, weil wenn du den Adligen, also es passiert sehr häufig, dass der eine hat gerade die wichtige Aufgabe und muss jetzt da und dahin gehen, aber trotzdem lässt du bei der grauen Scheibe dem einen den Zug machen, damit er den Adling besiegt, damit wir erstmal genug Hoffnung haben, weil wenn uns die Zeit davon läuft, nutzt es alles nichts. Also also es war kein bewusstes Weggehen von Andor, sondern es war einfach nur ein anderes Spiel halt.
Daniel? Ja, meine Frage, der Potti hat ja jetzt schon übergeleitet, aber ich hätte noch so eine kleine philosophische Frage, die würde aber trotzdem noch passen. Und zwar, Andor ist jetzt ein zeitloses Spiel, ne? Also es ist nicht miteinander zu vergleichen. Wann hast du für dich den Entschluss gefasst, dass du sagst, ich möchte jetzt was Neues schaffen? Also letzte Woche haben wir festgestellt, du hast gesagt, bewusst ist jetzt nicht veröffentlicht worden, in einem Jahr kommt das Spiel, damit du in Ruhe kreativ daran arbeiten konntest, ohne einen Zeitdruck. Wann hast du für dich denn entschlossen, Andor hat mir so viel Spaß gemacht bei der Entwicklung, ich möchte was Neues schaffen? Und wie war deine Überlegung dann, dass das dann auch ein ganz anderes Spiel wird?
Ach, ich weiß nicht. Also es fing halt damit an, dass ich halt die Grundidee hatte, dass ich auf einem Spielplan spielen will, der keine Felder hat, der wirklich ein Bild darstellt. Und das ist wie so eine Aufgabe, weil die musst du ja irgendwie gelöst kriegen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es diese Figuren geben würde, die so Tabletop-mäßig funktionieren. Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Keine Ahnung. Es war auch ziemlich viel Arbeit. Ich glaube, wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Arbeit das ist, hätte ich vielleicht auch gesagt, ne. Aber keine Ahnung, woher die Motivation dazu kam. Aber ich glaube schon, dass ich ein kreativer Mensch bin und habe halt Lust, Sachen zu entwickeln. Aber habe ich schon immer gehabt. Also als Kind irgendwelche Comics, auch wenn ich nur die ersten drei Seiten gemalt habe, selber die Lust dran verloren habe. Aber es musste immer irgendwas kreiert werden, ein Bild gemalt werden.
Cool. Aber ist es nicht auch so, dass du jetzt, also wenn ich jetzt mal allgemein spiele, jetzt mit dem Spiel wie Robin Hood vergleiche, du hast ja zum Beispiel bleiben wir beim Thema, Andor hat ja beide Seiten vom Brett irgendwie illustriert. Auf der Rückseite waren ja auch die Minen, ne? Auf der anderen Seite war dann das Land. Dann hast du natürlich die ganzen Legendenkarten gehabt und so weiter. Und was uns natürlich auch direkt aufgefallen ist, das meint der Daniel auch relativ schnell im Spielen, dieses Spiel kommt halt zum Beispiel ohne eine einzige Karte aus. So, das heißt, du hast halt das Hauptbrett, dann hast du natürlich diese Elemente, die immer wieder switchen, klar. Aber du hast ja, eigentlich hast du quasi einmal die Welt geschaffen und der Rest waren ja dann mehr die Illustrationen im Buch, oder? Aber das ist doch dann eigentlich nochmal ein etwas anderes Arbeiten, oder?
Ja, also der Anspruch war halt, es sollte ein Spiel sein, was für Familien zugänglich ist, so wie Andor auch. Allerdings hatte Andor, und das war mir damals nicht bewusst, dieses viele Material, das ist für manche Leute eine Hürde, dass sie das handeln müssen. Das ist ja, ich mag Andor nach wie vor und glaube auch, dass ein Spiel mit viel Material ist eine tolle Sache. Und wenn es schön gestaltet ist, was gibt's Besseres? Aber ich lese die Rezensionen und die ganz normalen Menschen sagen halt, das ist aber viel. Ich habe neulich mir eine Box wieder zusammengebaut, weil ich es halt auch nochmal spielen will. Und auch ich brauche, obwohl ich jedes Teil ganz genau kenne, über 10 Minuten, bis ich alle Karten da habe, wo sie hingehören und alle Figuren da habe, wo sie hingehören und sie rausgebrochen habe. Mhm. Und das ist halt Das sollte Robin Hood anders machen. Und es gab früher die ganz vielen Karten in dem Spiel. Diese ganzen Personen, die wir auf dem Spielplan haben und Gegenstände, die hatten jeder für sich ein eigenes Kartendeck. Und die lagen alle neben dem Spielplan bereit. Und das war unglaublich viel Aufwand, die bereitzulegen. Und daher kam dann irgendwann die Idee zu sagen, okay, wie wäre es mit einem Buch? Da sind alle Karten sozusagen drin, gebündelt. Du brauchst überhaupt nichts sortieren. Du legst einfach auf den Tisch, buff, und das war's. Ich bin auf dem Weg zu dem Spiel an ganz vielen machbaren Spielen vorbeigegangen. Ich hatte einen ganz schönen Kampfmechanismus mit Würfeln und Karten gemischt. Das war ein gutes Spiel. Aber es war überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Es wäre wieder ein opulentes, großes Ding gewesen und die Leute hätten gesagt, ach, guck mal, wie Andor aber ich wollte ja was anderes machen. Mhm. Und deswegen musste ich da weiter dran arbeiten. Und deswegen war es so wichtig, nichts anzukündigen und so lange dran schrauben zu können, bis es klappt oder bis ich sage, nee, war nix. Schade.
Aber war das denn dann eine Finte von dir? Sorry, Daniel. War das dann so eine Finte von dir? Weil du hast ja gesagt, ja, nach Andor mache ich jetzt Schluss. Oder war das so mit Absicht? Also du hattest schon die Idee und hast gedacht, komm, ich nehme mir einfach nur den Druck. Oder ist das dann so in dieser Leerlaufzeit entstanden?
Nee, also es war schon, also ich wurde ziemlich viel gefragt, was als nächstes passiert und es wurde auch erwartet und aber ich wollte das einfach nicht, weil du wie gesagt, du bist dann einfach auch nicht objektiv mit dir selbst. Du sagst dann, oh, jetzt habe ich's und das ist die. Wie häufig hat man das, dass du ein super Erstlingswerk hast, eine super erste Platte und dann kommt die zweite Platte und die Leute sagen, ja, der dritte Song ist irgendwie ganz okay. Ich habe neulich das erste Album von Tracy Chapman mal wieder gehört. Da ist jeder Song super und jeder Song ist so, als ob sie nicht geglaubt hätte, dass es ein zweites Album geben wird. So. Ne? Oder zumindest sich nicht sicher war. Und da steckt alles drin und da wird nichts zurückgehalten. Und da war auch kein, die Songs hat sie über Jahre geschrieben und dann sind sie halt in ein Album gekommen. Also vermute ich, ich weiß nicht die Geschichte dazu, aber so ist es halt bei so Erstlingswerken. Und wenn du diesen Zustand wieder erreichen willst, dann darfst du keine Schere im Kopf haben, keine Termine im Kopf haben und halt so lange entwickeln, bis es fertig ist und nicht bis du glaubst, du müsstest dich jetzt mal wieder der Spielewelt präsentieren. Und es hat auch ewig lang gedauert. Und es ist auch passiert, dass ich dann wieder mal gefragt wurde, und willst du denn was Neues machen und so. Und zu dem Zeitpunkt war Robin Hood so in der Sackgasse, dass ich wirklich mit Feuereifer sagen konnte, nee, ich mach nichts mehr. Ich habe die Nase voll. Und ich war so froh, niemandem irgendwas gesagt zu haben, weil es zwischendurch überhaupt nicht, es war nicht gut. Und mir ist natürlich bewusst, dass die Leute jetzt ganz genau hingucken, was macht er denn als zweites? Und ich glaube, das ist eine Chance auch, ne? Und es wäre halt einfach Banane da, was zu machen, was nur so halb gut ist.
Verrückt. Ja, das wäre, Potti hat mir quasi die Worte aus dem Mund genommen. Das wäre nämlich auch die Frage gewesen. Es war ja so quasi so halboffiziell, ja, da kommt nichts mehr. Aber das ist natürlich sehr interessant. Ich bin tatsächlich, muss ich sagen, ich hatte vor dem Präsentationstag nicht so große Erwartungen an das Spiel. Ich habe gedacht, das wird bestimmt cool. Richtet sich vielleicht nicht unbedingt an mich, aber ich bin wirklich total begeistert. Und die Begeisterung kann ich dir wiedergeben, weil sie letzten Endes, das Spiel kommt mit einer Leichtigkeit und Einfachheit daher, dass man denkt, warum, ne, wieder so, warum machen das nicht Leute so ganz easy? Es gibt viele Spiele, da hast du da das Material liegen, da hast du da das Material liegen, da musst du da noch was in den Beutel tun und da noch und da noch. Und wir wollen jetzt ja keine Rezension machen, aber letzten Endes zusammengefasst, du hast ein Spielbrett. In das Spielbrett sind eingelassen quasi schon so Token, die du wenden kannst, die quasi dann das Spiel auch verändern können. Du hast einen Beutel, da kommt alles Spielmaterial, was relevant ist, rein und kannst du zu bestimmten Zeitpunkten benutzen und nehmen. Das hat mich so beeindruckt, dass ich sage, eigentlich ist es so simpel, dass du wirklich, weil das Material ist ja dann so unterschiedlich, dass du dann danach fischen kannst, wenn du weißt, du musst jetzt das oder das Material raussuchen. Die Progression mit den Cubes, am Anfang haben wir schon direkt so gerätselt, so, wofür sind die wohl gut und warum kommen jetzt die Farbe rein oder die Farbe? Ah, das wird bestimmt einen Hintergrund haben und dann ist man schnell drauf gekommen. Hat's entdeckt. Und auch die Bewegung ist, wo du schon sagtest, so Tabletop übernommen. Also wer es noch nicht gesehen hat, das Material, es sind halt so Miepel, die haben quasi, ich sag mal, so einen Schweif hinter sich. Ein Miepel, der hat einen ganz langen und die anderen, dann sind zwei Miepel dabei, die haben einen etwas kürzeren und zwei normale Miepel in der Form, wie man sie kennt. Und ausgehend quasi von dem einen Miepel, der auf dem Feld steht, kann man seine Bewegung mit den drei mit dem Schweif ausführen und da, wo man angelangt, da kann man eventuell was ausführen, entdecken oder wie auch immer. Und es geht so schnell und locker von der Hand und der Wechsel und auch dieser Mechanismus, wer gerade dran ist, das macht so einen Spaß und man denkt, wenn das Spiel da ist, ja, ist doch ganz easy. Und auch so, wie Leute mal sagen, ja, warum kannst du mal selber ein Spiel entwickeln? Ja, aber bis es so ist, dass die Leute sagen, boah, das ist ja cool, das ist ja einfach, was da wahrscheinlich für eine Zeit drauf gegangen ist, also ich bin, du hörst ja so an meiner Erzählweise,
das ist toll.
Bin wirklich begeistert davon, wie letztlich das finale Produkt jetzt ist, was die Leute bald kaufen können und sich drauf freuen dürfen, sage ich jetzt mal, es zu erkunden.
Da freue ich mich riesig und ich freue mich umso mehr, weil es ist ja, es gibt so viele Abzweige auf dem Weg, wie du so ein Spiel entwickeln kannst. Und es hätte genauso gut sein können, dass die Leute sagen, ja, das mit dem Beutel ist irgendwie schön, aber die Figuren bewegen, das ist ja voll doof. So, du es ist, also ich sage ja immer, dass das Illustrieren eigentlich mehr ein Handwerk ist, dass ich halt abrufen kann, das ist auch so, aber das Entwickeln ist tatsächlich irgendwie so eine Art künstlerischer Prozess und das kann auch eben schief gehen und deswegen, ich bin heilfroh über jeden, der sagt, nee, gefällt mir gut und dass es halt viele neue Sachen hat. Der Witz ist halt, dass ich gar nicht so viele Spiele kenne. Und ich weiß, Wolfgang Lüttke war auch ganz begeistert von dem Beutel, den ich, als ich ihm den gezeigt habe. Und das war so witzig, ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Ich dachte, ja, es kommt halt in den einen Beutel rein. Und die anderen Sachen, die Siegel, die da auch reinkommen, die müssen halt unterschiedliche Rückseiten haben, weil in bestimmten Abenteuern muss ich sie identifizieren können. Und ja, wie soll ich sie anders verstecken? Und dann kommen die halt auch in den Beutel rein. Und ja, aber ich freue mich wirklich, wenn es euch gefällt. Das ist ganz
also großartig. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Wir haben es jetzt, also Daniel und ich, wir haben es am Blockbistro halt gezockt und wir haben das zweite Kapitel nicht zu Ende machen können, weil der Daniel los musste. Und jetzt habe ich es gestern nochmal resettet und habe es mit der Yassi nochmal gezockt und wir haben das zweite Kapitel nicht geschafft. Und aber trotzdem, man hat ja im ersten Moment dann so das Gefühl, okay, jetzt bewegt man sich frei und dann dreht man was um und irgendwie im ersten Moment denkt man, okay, es ist doch relativ linear, ist es aber gar nicht. Und da sind so viele, also ich will jetzt auch echt gar nichts spoilern. Ich kann auch sagen, Daniel, da passieren auf jeden Fall noch witzige Dinge, allein schon im zweiten Kapitel, die auch mechanisch auch total witzig sind irgendwie. Und das finde ich total cool gelöst. Und da bin ich, also ich bin auch relativ begeistert von dem Spiel und finde halt
relativ.
Also ich finde es wirklich gut. Ich finde es wirklich gut. Und aber da ist jetzt auch wieder das Ding, und du hast jetzt schon ein paar Mal angerissen, wie viel von der Ursprungsidee, ja, die du so hattest, wie viel ist denn jetzt so von dem ersten Prototypen bis jetzt, wo das Final auf die Tische kommt, so ein Prozentsatz, was hat sich geändert? Und vielleicht kannst du ja mal so ein paar Beispiele nennen. Ich meine, jetzt hast du ja schon die Kartendecks und so ein bisschen Kampfmechanismus, aber was hat sich denn noch mal so ein bisschen geändert? Wäre auch noch mal ganz interessant, so diese Entwicklung, diesen Progress zu sehen.
Also ich glaube, es war halt am Anfang viel, viel größer. Also ich mag ja gerne thematische Spiele und du versuchst halt alles thematisch irgendwie zu lösen, möglichst thematisch. Und manchmal gibt es aber auch einfach Regeln, da musst du es ein bisschen abschneiden und es weniger thematisch halten, weil sonst wird es einfach eine Simulation und macht keinen Spaß mehr. Und es wurde immer weniger, das Spiel. Also nicht weniger oder destillierter, kann man sagen. Also du musstest immer mehr den Kern rausbringen. Und die Frage ist eigentlich immer beim Entwickeln, wo liegt der Spaß darin? So, wo liegt in dieser Geschichte jetzt, in dieser mit den ganzen Karten hier, wo ist der Spaß? Und kann ich nicht nur noch was wegschneiden, um den Spaß zu finden, sozusagen? Und oder ist auf den zu konzentrieren? Und Robin Hood ist sehr konzentriert. Es hat wenige Mechanismen, es konzentriert sich auf diese und dadurch ist es halt leicht zu verstehen. Und also was zum Beispiel auch sehr für mich ein großer Schritt war, ich habe immer gedacht, ich muss die Beute einsammeln und dann muss ich sie den Armen geben, so das typische Robin Hood-Ding. Und das also thematisch richtig, es spielte sich einfach schlecht. Also ne, du hast den Adling überwältigt und hast den Goldsack gekriegt, aber das hat die Hoffnung im Land noch nicht gesteigert. Sondern erst wenn du rübergedackelt bist zu dem armen Mann an der Straße und ihm das Gold gegeben hast, dann ist die Hoffnung gestiegen. Und es fühlte sich so falsch an, weil du hast diesen großen, ich habe den Kampf gewonnen, ne, und tada, aber du kriegst eigentlich nichts. Es hat dir noch nicht geholfen. Du musst es erst da vorne hinbringen. Dann erst, das heißt, das tolle Erlebnis von der Belohnung war verbunden mit dem relativ langweiligen, ich gehe von A nach B. Und das klingt banal, aber es hat so lange gebraucht für mich, dass ich diesen Zwischenschritt weggenommen habe und gesagt habe, okay, die Leute fassen neuen Mut und Hoffnung, sobald du dich gegen den Adligen oder gegen die Wache aufgelehnt hast. Sofort steigt die Hoffnung ein bisschen. Und das sind solche Sachen, die zumindest bei mir sehr lange dauern, bis ich das begreife, dass es da ein bisschen einfacher werden muss. Und ja, also ich kann mir auch vorstellen, irgendwann mal ein Spiel zu entwickeln, das wirklich super thematisch ist und diese ganzen Mechanismen alles irgendwie wie eine Simulation und ich überhaupt nicht irgendwie auf eine Zielgruppe achte und so. Aber bei Robin Hood war es so, es hatte eine ganz klare Form, die es am Ende haben sollte, und ich wollte nichts akzeptieren, was da nicht reinpasst.
Und warum war es jetzt genau Robin Hood? Also bei Andor hast du ja schon so gesagt, okay, irgendwie ich wollte mit meinen Kids irgendwie so ein Fantasy-Spiel haben. Mhm. Warum Robin Hood? Hast du irgendwie die Bücher gelesen oder magst du die Filme oder die Thematik? Warum ausgerechnet Robin Hood als Thema?
Kevin Costner.
Ja. Oder hier, was war nochmal hier von Monty Python, gab es auch nochmal einen hier, Helden in Strumpfhosen oder was das war? Wie hieß der nochmal?
Mel Brooks war das.
Mel Brooks. Helden in Strumpfhosen.
Mann, Helden in Strumpfhosen, ja.
Also ich habe ein sehr positives Verhältnis zu Robin Hood. Als Kind habe ich den Disney-Film gesehen, als Jugendlicher Kevin Costner. Und die 80er-Jahre-Serie, die es im Fernsehen gab, die habe ich auch zwischendurch mal gesehen.
Die kenne ich auch noch mit Bruder Tuck.
Ja, es ist absolut positiv besetzt und ich habe ja auch das Thema zwischendurch gewechselt, aber ich wollte halt was haben. Das Ding ist halt, wenn du Andor macht es ja eigentlich auch. Andor baut so ein bisschen auf dem Wissen auf, was wir von Herr der Ringe haben, ohne dass es das direkt kopiert, aber man weiß schon irgendwie, da ist eine Burg und da kommen Kreaturen von außen, die auf die Burg zulaufen. Das habe ich bei Herr der Ringe schon mal irgendwie gesehen. Und der Vorteil ist halt einfach, du fängst nicht bei Null an. Wenn ich eine komplett neue Welt erfinde, dann muss ich den Leuten alles Mögliche erstmal die Grundregeln erklären. Und gerade wenn du ein Familienspiel machen willst und vielleicht sogar wenig Regeln hast, aber die Geschichte erstmal so viel Platz einnimmt, dann passt das nicht zusammen. Und bei Robin Hood ist es halt so, es ist ja, Robin Hood ist ja wie eine Marke. Das ist ja wie, wir haben alle eine Assoziation, wir haben mindestens 2, 3 Namen gehört, Sheriff von Nottingham, Bruder Tuck. Wir können uns sofort ein Bild machen und das nutze ich, weil ich brauche gar nicht viel erklären. Es ist so Allgemeinwissen, es ist einfach schon da. Und wie gesagt, also Robin Hood ist halt, es ist halt ein gesamtes Ding und es muss alles miteinander funktionieren. Ne? Der leichte Einstieg, das wenige Material, das bekannte Thema, das ist eine Einheit.
Jetzt wollte ich gerade irgendwas fragen. Genau. Aber ich finde, also erstmal, als ich Robin Hood gesehen habe und die Box das erstmal aufgemacht habe, ich hatte direkt das Gefühl, in so einem Disney-Film zu sein, weil einer meiner Lieblings-Disney-Filme ist Die Hexe und der Zauberer. Und da ist es ja so, ist ja König Artus und sowas, ne, und mit Merlin, Archimedes. Und da ist es so, dass am Anfang so ein Buch aufklappt und dann blättern so die Seiten um und dann liest der Erzähler quasi die Geschichte. Und als ich dieses Buch gesehen habe, habe ich mich direkt so in diesen Moment reinversetzt gefühlt, ne, dass ich so das Gefühl hatte, ich schlage dieses Buch auf und ich erzähle jetzt irgendwie hier die Geschichte von Robin Hood. Und das finde ich ist ja auch schon mal wieder so ein Alleinstellungsmerkmal. Das habe ich auch im Blogbistro schon gesagt gehabt. Dass es halt die Idee eines, ich nenne es jetzt mal Abenteuerbuches oder die Idee eines Buches, was Geschichten erzählt, ist ja nicht neu per se, aber das sind meistens dann so kleine Heftchen, wo vielleicht mal so fragmentartig dann so, okay, du hast jetzt eine Stunde gespielt, jetzt wird ein bisschen von der Geschichte erzählt. Und hier finde ich es halt das Besondere, man hat wirklich ein Hardcover-Buch und die Geschichte wird ja von Zug zu Zug erzählt, ne? Also gerade am Anfang, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber geht ja nach jeder Runde oder wenn ich mit jemandem rede oder irgendwas. Also man hat das Gefühl, halt die ganze Zeit proaktiv in dieser Geschichte drin zu sein. Und das finde ich persönlich auch ganz cool. Eins meiner absoluten Favorite-Videospiele, weil du es jetzt vorhin auch schon mal gesagt hast, ne, so mit PC-Spielen, ist Final Fantasy VII. Und in diesem Spiel, ich finde es halt auch reizvoll, also du hast natürlich recht, bei Robin Hood startet man nicht bei Null, aber das Coole bei Final Fantasy zum Beispiel fand ich damals, ich kannte die Story gar nicht, ich habe es damals von meiner Tante zu Weihnachten geschenkt bekommen und ich finde es halt auch cool, wenn man auch manchmal in so eine Welt reingeschmissen wird, was man ja bei Robin Hood wird. Man hat natürlich so ein bisschen das Basiswissen durch die Disney-Filme und so weiter, aber irgendwie, man wird halt so reingeschmissen, man kriegt so ein bisschen, hey, übrigens, das und das jetzt gerade die Ausgangssituation, da ist Little John, da bist du, los geht's. Sowas finde ich halt auch total cool, wenn man halt diese Geschichte auch erkundet. War das genauso der Plan, den du auch hattest? Also unabhängig jetzt davon, dass du was haben wolltest, wo man nicht bei Null startet? Also, oder hat sich das auch so entwickelt?
Nee, also die Geschichte, ihr seid ja noch, habt ja noch nicht besonders weit gespielt, aber die Geschichte, also ich kann es natürlich als Autor schlecht, ich bin da ein bisschen befangen, aber ich glaube, die Geschichte ist ganz gut. Das ist wirklich eine. Es tut mir leid, aber ich glaube, sie ist wirklich ganz gut. Ich habe mir ganz, ganz viel Mühe gegeben und auch mit dem Peter Gustav Bartschart mich viel darüber unterhalten, der auch schon für Katan Texte geschrieben hat und auch Romane schreibt. Und der hat mir auch ein bisschen geholfen, wie man das so macht. Und ich glaube, das übt halt einen großen Sog aus, einfach so eine gute Geschichte, wie eine gute Serie. Ne? Und du willst halt auch wissen, wie es weitergeht. Und es gibt ja auch schon einige Blogger, die schon durch sind. Ich meine, das Spiel erscheint am Montag. Sie haben es jetzt maximal 6 Tage und sie haben schon alles irgendwie gespielt. Also das macht wohl was mit den Leuten. Und man muss halt auch einfach sagen, auch wenn es irgendwie in gewisser Weise auch nur ein Gimmick ist, aber dieses Hardcover-Buch ist halt einfach echt schön. Und ich bin so glücklich, dass der Verlag das realisiert hat, weil das fühlt sich einfach toll an und du gibst es rum am Tisch und es ist einfach.
Das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Potti und ich haben es ja am Samstag auch nochmal herausgehoben. Da gab es ja trotzdem auch Stimmen, die sagen, ja, hätte man auch was anders machen können. Genau das ist eigentlich der Punkt, wo man sagt, das ist das Spiel und das ist irgendwie so ein Merkmal dafür und das ist total cool. Und ich weiß, dass manche sagen, ist Robin Hood der Andor-Killer? Das will es gar nicht sein. In meinen Augen sind es einfach zwei verschiedene Spiele, die du rausgebracht hast, die konkurrenzfähig nebeneinander weiter existieren werden. Was ich aber mache und wo ich dann wahrscheinlich gesteinigt werde, ist, ich habe es am Samstag schon mal gesagt, so Spiele wie Seven's Continent oder vielleicht Tainted Grail, die letzten Endes eher ein Spiel erzählen wollen, da finde ich zum Beispiel dieses Robin Hood mit so einer Leichtigkeit daherkommt und ich überlege tatsächlich für mich schon, packe ich so ein Seven's Continent, was so ein Mysterium um sich herum hat und auch erstmal so entwickelt, packe ich das auf den Tisch oder nehme ich Robin Hood, wo ich ein Buch habe, in eine Geschichte eintauchen kann und schnell losspielen kann und das schnell wieder mit Leuten auch spielen kann, greife ich nicht vielleicht sogar lieber für mich zu einem Robin Hood? Und da muss ich ganz klar sagen, auch wenn ich jetzt noch nicht viel erkundet habe dann da, aber gerade mit dem Buch, wenn ich eine Geschichte erleben will, dann muss es nicht immer ein Spiel sein, wo ich dann sage, ich habe dann auf einmal am Ende den ganzen Tisch voll und am Ende nach 5 Stunden erst einen kleinen Teil der Welt erkundet, sondern ich bin überzeugt von Robin Hood, dass das viele Leute wirklich so, wie du auch sagst, in den Bann ziehen wird, die dann sagen, boah, geil, ey, das macht so Bock, ich will weiterspielen, ich möchte die nächsten Seiten noch sehen und so dieses Gesamtkonzept, bin ich sehr gespannt, wie sich das verkaufen wird, wie die Leute es dann rückmelden werden und das wird eine coole Nummer auf jeden Fall.
Tainted Grail und Seven's Continent, ich kenne sie nur vom Namen und ich finde es schön, wenn es irgendwie in einem Abendzug genannt wird, aber ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Es gibt
sicherlich auch welche, die jetzt sagen, das ist völliger Schwachsinn, das eine will in den Familienbereich, das eine ist für die Kenner, was weiß ich, aber ich finde, es muss sich ja dann, oder für mich, ne, ich muss das kategorisieren und ich sehe das so für mich. So, dann habe ich eher Lust, das dann irgendwie anzupacken.
Ich glaube, du liegst da, diese Kategorisierung Familienspiel, Kennerspiel und so. Es gibt so ein paar Sachen wie zum Beispiel eine richtig gute Geschichte, die ist universell. Da brauchst du kein Kennerspieler für sein oder ein Anfängerspieler. Wenn dich eine Geschichte gut packt, dann das ist ja das ist ja in uns drin, so gute Geschichten hören wollen und so.
Genau, das ist genau der Punkt, ja.
Ja, und das verbindet und das hat nichts mehr mit Kennerspiel oder es muss halt auch spielerisch so sein, dass du das machen willst. Aber ich glaube, eine starke Story ist geht über Grenzen.
Also ich glaube halt, und da hast du und auch der Daniel jetzt schon ein paar Punkte genannt, die super wichtig sind, wo Robin Hood, glaube ich, so eine Kerbe schlagen wird und, glaube ich, auch sehr erfolgreich sein wird, ist eben wieder diese Kombination. Und das fand ich auch, um es jetzt nochmal zu nennen, bei Andor total gut, oder auch, es gab auch andere Spiele von anderen Verlagen, die sowas Ähnliches aufgegriffen haben, dass du eigentlich in einem ganz simplen Punkt der Geschichte auch einsteigst, dass du super schnell loslegen kannst, dass die Geschichte aber und auch das, was passiert, es kommt immer mal eine Kleinigkeit hinzu, es kommt, wird immer mal ein kleinen Müh vielleicht komplexer und die Geschichte baut sich auf. Und das, finde ich, ist halt ein Ding, was ich sehr schätze, weil wir haben öfters auch mal das Thema gehabt, in unserem Umkreis sind natürlich nicht immer alle Leute so wie wir Vielspieler, ja. Der Daniel, der liest halt, während die Nina ein Buch liest, liest der Daniel eine 50-seitige Regelanleitung am Abend. Ja, da muss man Bock drauf haben, aber das hat eben nicht jeder. Und manchmal ist es auch so, dann hat man es vielleicht nicht geschafft, den Spieleabend vorzubereiten. Und hier ist es dann wirklich so, das ist egal, ob man es geschafft hat oder nicht, weil du kannst es innerhalb von 2 Minuten erklären, selbst wenn es zum ersten Mal auf den Tisch kommt. Und sowas, da wird Robin Hood, glaube ich, auch wieder einen großen Vorteil haben. Zum einen habt ihr natürlich ein sehr cooles Thema gewählt, was du ja auch schon gesagt hast, ne? Also irgendwie Robin Hood ist sehr positiv besetzt, ne? Es ist eine tolle Geschichte, die dahinter steckt. Und ihr erzählt sie auch, glaube ich, noch mal ein klein wenig anders an der einen oder anderen Stelle, beziehungsweise man erlebt vielleicht noch mal Dinge, wie man Robin Hood vorher noch nicht gesehen hat, was schon mal für die Story spricht. Ja. Dann kommt halt dazu, dass man super schnell losspielen kann. Es ist innovativ aufgrund des Spielbretts. Da können wir gleich auch noch mal ein paar Sätze drüber verlieren. Und am Ende des Tages hat man, glaube ich, wenn man, wie gesagt, ich kann es ja noch nicht sagen, weil ich noch nicht durch bin, aber wahrscheinlich, und das war ja bei Andor ähnlich, kommt immer mal irgendwas dazu. Und ohne es zu merken, spielt man hinten raus, sage ich mal, ein Spiel, was sich vielleicht irgendwo zwischen Familienkennerspiel bewegt, weil man ja dann doch irgendwie, kann man ja sagen, am Anfang liegen 3 Scheiben drin, am Ende sind es vielleicht 5 Scheiben. Und da muss man halt wissen, was passiert, wenn man die zieht. Ne? Und sowas finde ich halt immer ganz cool, wenn das Spiel schon ein Stück weit Komplexität am Ende besitzt, ohne dass man da so reingeworfen wird. Ne? Finde ich, also ist meine Ansicht, dass ich glaube, dass Robin Hood da auf jeden Fall eine gute Kerbe schlagen wird.
Das würde ich mich freuen, ja.
Daniel, du sahst gerade so aus.
Ich konnte das gerade gar nicht so greifen, unter welchem Gesichtspunkt ich die Spiele jetzt in einem Atemzug genannt habe. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, bevor ich mich da jetzt angreifen lasse, dass die natürlich eine andere Intention haben. Ne? Das eine hat ein Action-Deck, wo ich dann irgendwie einen Fluch erkunde. Das eine hat so ein Kampfsystem, was innovativ ist, wo ich dann was anlege. Aber letzten Endes steckt hinter allen Spielen, wie du gerade so schön sagtest, eine Geschichte. Und genau, die Stärke ist dann halt, wie gut ist die Geschichte dann letzten Endes erzählt. Und alleine bei dem Einstieg dieses Spiels merkt man schon so, dass das so liebevoll ist, ne? Auch so, ich meine, auch für den Spieler wird es so einfach, dass da so 2 so Lesezeichen im Prinzip drin sind. Und das eine Lesezeichen kommt auf die Stelle, wo man gerade spielt. Das andere Lesezeichen kommt dann dahin, wo vielleicht eine Regel gerade noch ist. Und bringt letzten Endes auch so einen Speichermodus für den Spieler, dass er weiß, ah, da kann ich dann irgendwie fortsetzen. Und ja, das ist halt einfach, man hat halt Lust, dieses Buch einfach durchzuarbeiten, ohne dass es Arbeit ist, sondern man will das einfach so. Das ist wie wenn ich mir ein gutes Buch nehme, ein Glas Wein und dann, oh, Glas Wein leer, Buch ist ausgelesen. Und bei anderen Spielen tut man sich dann vielleicht, auch wenn sie vielleicht eine starke Geschichte haben und eine starke Mechanik, tut man sich schwerer. Robin Hood bringt halt eine Leichtigkeit mit, dass man, also wenn ich Samstag nicht weggemusst hätte, ich könnte mir vorstellen, wir hätten es am Samstag schon weggespielt, weil gesagt haben, komm, weiter, weiter, weiter. Und das ist doch das, was eigentlich man letzten Endes will, dass der Spieler einfach Lust hat, es zu spielen, ohne zu sagen, ah, jetzt muss ich das Kapitel erst noch machen und das, sondern einfach man voll eingetaucht ist. Und das schafft es umfassend mit einem Buch, mit dem Artwork und so. Und das ist so das letztlich, warum ich das diesen Vergleich gezogen habe dann.
Michael, jetzt würde ich vielleicht nochmal an einem interessanten Punkt einsteigen. Jetzt hatte Daniel es auch so schön gesagt, ja, ein Gläschen Wein, dann ist das Buch durchgelesen. Wie würdest du den Wiederspielwert von Robin Hood einschätzen und was habt ihr getan, damit das in einem gewissen Grad gewährleistet ist? Weil es ist ja auch mal so ein Punkt, wenn ich jetzt eine gewisse Geschichte erlebt habe, manchmal hat man, wenn man ein Spiel durchspielt, hat dann diese 5 Kapitel gesehen, dann hat man fast alles gesehen, was dieses Spiel zu bieten hat. Und im ersten Moment würde man jetzt denken, okay, es gibt jetzt dieses Buch und es gibt das Brett, so wie es ist, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Vielleicht ist ja dann, wenn ich es einmal durchgespielt habe, habe ich dann alles gesehen. Wie würdest du das einschätzen?
So, es ist halt ein Geschichtenspiel. Und wenn ich die Geschichte komplett durch habe sozusagen, dann kenne ich sie halt. Das ist sozusagen systemimmanent. Das ist einfach so. Aber wir haben uns Mühe gegeben, den Wiederspielreiz hochzuhalten. Und das ist halt so gelöst, dass es zum Beispiel, wenn du ein Abenteuer nicht schaffst, am Anfang hast du so ein Wappen, das zeigt dir die römische 1 und alle Sachen, die du vorliest, müssen immer römische 1 vorne stehen haben. Wenn du es dann nicht geschafft hast, dann wendest du dieses Wappen und musst bei allen Antworten, die dir ein Bürger gibt oder so, römisch 2 vorlesen. Mhm. Das heißt, du erlebst das gleiche Abenteuer, aber die Leute sagen plötzlich andere Sachen und du findest da bei den Pilzen was ganz anderes als beim letzten Mal noch. Das heißt, du hast nicht das Gefühl, ich spiele jetzt das gleiche nochmal oder weiß sofort, ich muss da und dahin gehen. Und dadurch ist es dann beim zweiten Mal anders. Es gibt ja noch ein paar andere variable Sachen, wie das Auftauchen der Wachen und der Adling. Und wenn du dann, solltest du das beim dritten Mal auch nicht schaffen, dann würdest du tatsächlich das Römisch 2 nochmal spielen. Aber das ist dann so ein bisschen vergleichbar wie beim Exit mit Hilfekarten oder so. Mhm. Weil dann hast du eine ziemlich gute Idee, wie das gehen soll. Aber dann hast du es auch 3-mal gespielt, das Abenteuer. Und ich finde, dass dann willst du, kannst du auch weiterkommen. So, dann hast du das geschafft, kommst ins nächste Abenteuer und hast dann auf jeden Fall dein Erfolgserlebnis. Es gibt eine Stelle im Spiel, im Abenteuer, wo sich die Geschichte verzweigt, wo ihr dann eine große Entscheidung treffen müsst, wie ihr weitermachen wollt. Und dadurch bleibt dann auch ein ganzer Teil der Geschichte unerzählt, der aber auch sehr spannend ist und den man dann vielleicht beim nächsten Mal nochmal, komm, und jetzt spielen wir es mal so, als hätten wir uns so entschieden. Mhm. Also dieses Entscheidungsabenteuer ist wirklich sehr tricky, weil du da ja eigentlich 2 Abenteuer in einem hast und es kommt auf die Spieler an, wie sie sich entscheiden. Und das ist auch keine leichte Entscheidung. Und dann gibt's am Ende, wenn du dann das letzte Abenteuer geschafft hast und alles davor irgendwie erkundet hast, dann gibt's den sogenannten Plus-Modus. Mhm. Da hat mich ein guter Freund drauf gebracht, der auch mehr aus dem Computerspielbereich kommt und er meinte halt, mach doch sowas, dass du es sozusagen nochmal wieder spielen kannst, aber es dann leicht verändert ist. Also wenn du diesen Plus-Modus spielst, dann hast du ja die ganzen Abenteuer durchgespielt. Du bist also ein erfahrener Spieler. Dann wird es ein bisschen anspruchsvoller. Dann gibt es plötzlich Elemente, wo die Gegner dann auch cleverer werden und fieser. Aber du kriegst auch plötzlich Gegenstände, ich will nichts spoilern, aber du kriegst dann sehr coole Gegenstände, wie vergiftete Pfeile und so ein Stuff, die du halt vorher nicht gekriegt hast. Die hast du noch nicht einmal vorher gesehen und plötzlich sind die dann da. Und du spielst dann halt das Abenteuer nochmal, aber es verändern sich so viele Sachen und ich ehrlich gesagt kann mich nach 10 Partien nicht mehr erinnern, was es bei den Pilzen gab, dass du es tatsächlich, also wenn du es so gern gespielt hast, dann nochmal komplett durchspielen könntest mit einer ganz anderen Herausforderung. Und ja, also das ist dann für die Leute, die sagen, boah, es hat mir so viel Spaß gemacht, ich würde es nochmal machen. Und dann wollen wir natürlich auch Bonusabenteuer bereitstellen. Dafür bietet sich die Welt einfach auch wunderbar an. Mhm. Das heißt, am 29. März geht schon das erste Bonusabenteuer online, dass man halt einfach, das ist dann wie ein 10. Abenteuer, man kann dann halt einfach weiterspielen und mehr spielen. So ist der Weg, wie wir es machen wollen. Und ich glaube, es stecken schon so, wie es ist, sehr, sehr viele Stunden an Spielspaß drin.
Wir hatten ja am Samstag auch gesagt, ja, und hier die Plättchen, die ja in das Spielbrett eingelassen sind, das ist ja total cool. Und da könnte man ja eigentlich direkt eine Erweiterung mit reinmachen, neue Dinger da reinsetzen. Und dann hast du schon so geschmunzelt, aber ihr habt da auch nichts verraten. Also das heißt, also Ideen sind euch wahrscheinlich schon im Hinterkopf. Und wenn das Spiel halt letzten Endes beliebt ist, dann ist wahrscheinlich auch da keine Grenze jetzt, ne? So wie du gerade schon im Prinzip gesagt hast, dass da Material in deinem Kopf schon heranwächst, dass man sagt, da ist Möglichkeit,
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt für mich total verrückt, weil es ist, letzte Woche haben wir es uns angeguckt zum ersten Mal, alle Mann. Jetzt sind wir 6 Tage später. Das Spiel kommt in 3 Tagen auf den Markt. Und wir unterhalten uns gerade über Erweiterungen. Das klingt alles für mich sehr, sehr, sehr verrückt. Und auch toll. Also ich freue mich natürlich, dass, wenn die Reaktionen so positiv sind, aber also möglich ist da viel, aber es muss natürlich auch erstmal gefallen. Und ich mache jetzt gerade mal eben kurz noch eine Lampe an, weil sonst sitze ich gleich im Dunkeln.
Ja, Augenblick. Ja, aber witzig, ne? Also eigentlich hat er recht, ne? Das Spiel kommt, also wenn diese Folge hier online geht, dann wird das Spiel heute oder morgen oder übermorgen quasi erst im Handel verfügbar sein. Da muss man auch, glaube ich, so ein bisschen selektieren. Also wir sind natürlich jetzt ein ganz kleiner Dunstkreis an Menschen, die das Spiel halt jetzt schon spielen konnten und so, ne? Und wir sind natürlich sehr angetan, aber ja, also ich habe auf jeden Fall jetzt schon so ein paar Leute, wie gesagt, bei der Jassi hab ich gesagt, boah, Jassi, du wirst es einfach mögen. Und sie war kein Andor-Fan, muss man dazu sagen. Sie war kein Andor-Fan, sie hat gesagt so, ah, nee. Und ich habe gesagt, Jassi, du wirst das Spiel mögen. Und wir haben es gespielt und sie, ach, das finde ich aber echt süß, ne? Also hier mit dem Buch und so, und das ist ja voll cool, auch hier mit dem Umdrehen. Also die war direkt voll into it und fand es richtig cool. Aber da ja auch noch ein wichtiger Punkt, den hat der Daniel jetzt auch schon mal angesprochen, mit dem Brett. Da habt ihr ja wirklich was Innovatives gestaltet. Ne? Habe ich in der Form noch nirgendwo gesehen. Man puzzelt einfach einmal das Brett zusammen und dann geht's los. Und jetzt hat man diese ganzen Elemente, die man drehen kann. Jetzt würde mich mal interessieren, wie, ne, wir haben es jetzt, also ich habe jetzt, glaube ich, 4 Partien hinter mir, der Daniel 2, du vielleicht 57. Wie sieht denn so ein Brett nach 57 Partien aus? Das ist ja auch mal relativ spannend.
Also, die Plättchen da reinzulegen, das also technisch ist das wirklich, also ich finde, es ist ein bisschen ein kleines Wunderwerk, weil das ist wirklich toll gemacht und diese ganzen, es sind ja auch diese Griffmulden, die dann aber nicht, die sind dann leer, also die müssen die Spieler nicht irgendwie rauspulen oder so, also das ist technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Wir haben auch viel experimentiert damit. Und aber es ist halt so, wir sind Menschen, wir haben Hände, schmutzige Hände und agieren sozusagen, interagieren die ganze Zeit mit dieser Pappe. Und also ich glaube, dass klar, man sieht es irgendwann ein bisschen. Das ist wie also ich weiß zum Beispiel, mein erstes Dominion sah nach 1,5 Wochen irgendwie. So halb gut aus. Jetzt bin ich auch nicht jemand, der Karten sleeved oder so. Und weil ich will es halt einfach spielen. Und aber ich hätte jetzt auch, ich fand das halt mit dem ständigen Mischen. Also ich hätte, wäre nicht auf die Idee gekommen, Deckbuilding, so viel mischen, ich weiß nicht. aber na gut, man kann sehr sleeven, das kann man halt bei dem Board eigentlich nicht. Und also klar, du siehst irgendwann, dass es da ein bisschen angekratzt ist und so. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da relativ entspannt, weil das ist halt was Neues. Das gab es so in der Form noch nicht, dass ich, ne, normalerweise habe ich irgendwelche Plättchen, die ich da drauflegen muss, aber ich brauche hier gar nichts vorbereiten. Und das ist für mich so ein Riesenvorteil, dass es für mich das aufwirkt, dass es diese Nebenwirkung hat, dass man das, ne, es ist halt ein Brettspiel, es ist kein Computerspiel. Und man irgendwann sieht man dann auch da Spuren. Und
das muss weil auch es halt so auch sein.
Ja, und es ist auch unter, also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich mich da besonders geschickt anstelle, also ich mein Brett, das habe ich jetzt über einen Monat, das neue im Gebrauch, das war so die Vorversion und darauf habe ich halt jetzt meine Bonusabenteuer entwickelt und ich finde, das sieht immer noch völlig in Ordnung aus, aber ich weiß natürlich, viele Leute wollen es halt auch super, super, wie gesagt, Karten sleeven und so. Es ist nicht anders machbar. So, es ist schlichtweg nicht anders machbar.
Ich war ein bisschen akkurater als der Potti. Bei mir sahen die Teils und haben noch tippitoppi aus beim Potti 1, 2. Aber ich meine, das gehört dann letzten Endes auch dazu. So, ich muss auch, um meine Geschichte fortsetzen zu können, streite ich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, vorzeitig schon die Segel. Michael, ich wünsche dir einen guten Start. alles Gute damit. Ich verabschiede mich schon mal vorzeitig. Ich denke, der Potti ist so professionell und schafft es, ohne mich zu Ende zu bringen heute, ja, damit ich den Haussegen noch hochhalte. Es war mir eine große Ehre. Ich freue mich und ich hoffe, wir sehen uns bald in Essen mit dem großen Robin-Hood-Stapel, der am Tagesende maximal aus 2 Spielen besteht. Ich bin überzeugt. Also ich freue mich auch, wenn mein Exemplar ankommt und ich werde es mal Nina anpreisen. Vielleicht wird sie da ja Lust haben, wenn es schnell... Sie hat nämlich auch das Problem, spielt nicht gerne, wenn so 1000 Stunden Regelerklärung ist. Und das könnte auch da wieder ein großes Plus sein. Ne? Vielleicht funktioniert es.
Vielen Dank, Daniel. Danke für die lieben Fragen und dass du dir die Zeit genommen hast und so. Super.
Ja, gerne sogar noch länger, aber ein bisschen fremdbestimmt jetzt gerade. In diesem Sinne. Ich bleibe online, aber ich schalte mich stumm und entschwinde kurz nach oben.
Mach's gut.
Macht's gut, ihr beiden.
Tschüss. Ja, also ich glaube, ganz so viel kommt es auch nicht mehr. Ich fand, was ich halt gerne noch mal reinwerfen wollte, das Witzige ist ja, und das ist ja wieder dieses Innovative, eigentlich total simpel, ne? Dieses, okay, von der Grundidee her ist es eigentlich von Grund auf simpel. Dieses Mensch, das kann doch einfach in dem Brett sein, dann drehe ich was um und dann ist das super. Ne? Also auch das ist ja wieder so ein Ding, wo ihr einen Schritt weitergegangen seid. Es ist jetzt nicht so, dass es nicht schon mal Spielbretter gab. Es gibt ja diese Double-Layer-Boards und sowas, ne, wo man mal was reinschieben konnte. Und ihr seid jetzt einen Schritt weiter und habt gedacht, Mensch, dann machen wir doch einfach mal ein fettes, fertiges Brett da draus und dann müssen wir nichts aufbereiten und haben alles da, wo es hingehört. Und ich habe im Nachgang habe ich auch noch mit ein paar Leuten gesprochen und die haben direkt so, ey, das ist so genial, ne? Da kann man doch direkt auch hier so Science Fiction noch, dann kannst du in einem Raumschiff und dies. Also es ist ja, ihr hättet euch das vielleicht patentieren lassen sollen, weil ich finde, das ist halt so simpel, aber trotzdem so innovativ, dass man das halt auch so viele Dinge einfach adaptieren kann. Das ist, ich finde
es super. Es ist halt eine technisch auch eine Herausforderung. Ne? Ab einem bestimmten Punkt war klar, dass ich das Spiel so entwickle, aber es musste dann auch technisch machbar sein. Ne? Also es ist auch spannend, das so anzugehen. Aber ich find's auch großartig. Also ich merke das halt, wenn ich dann wieder irgendwie ein Bonusabenteuer teste, ich packe die Sachen eben aus und kann anfangen. Mhm. Und es ging halt darum, ein rundes Produkt zu machen. Ne? Du hast einen leichten Einstieg, du hast das Buch und kein Kartenmanagement, du hast das Thema und du hast das Brett. Also das ist alles eine Einheit. Und das heißt, ich würde nicht sagen, dass man per se jetzt immer irgendwie die Plättchen einlegen sollte, aber wenn du ein Abenteuerspiel für Familien machen willst, dann kannst du einfach nicht erwarten, dass sie jetzt erstmal 500 Plättchen verteilen. Mhm. Das geht einfach nicht. Und wie gesagt, dieser Vorteil ist für mich, das überwiegt einfach. Das ist wirklich, wirklich gut gelungen, finde ich.
War das denn, jetzt hast du es ja schon mal ein bisschen angerissen, wie sah das denn am Anfang aus? Also du hattest ja nicht, war ja nicht direkt die erste Idee von wegen, hey, wir haben die Plättchen schon drin. Wie war das denn am Anfang so gelöst mit den einzelnen Adligen? Waren das wieder so Token und Figuren, die da standen oder?
Nee, ich hatte Sachen zum Abdecken erstmal drauf, dass du halt, wenn du eine Wache besiegt hast, dann hast du so ein X draufgelegt. Aber das war auch ein Schritt später dann noch. Aber letztlich, also ich hatte bei der Reise in den Norden, weiß ich nicht, ob du dich erinnerst, da war ja dieses Schiff dabei. Mhm. Und das Schiff konnte man ausrüsten.
Genau, das hat ja auch damals so
selber.
Ja.
Genau. Und das war eigentlich so der Grundstein dafür, weil ich da schon gemerkt habe, wie toll ich das finde, dass du das Bild verändern kannst. Ich kaufe mir jetzt einen zweiten Mast und dann flippst du dieses Plättchen und plötzlich ist da ein zweiter Mast. Das fand ich toll und das ist auch damals schon technisch, es war ja viel einfacher, aber auch da drucktechnisch hat es schon richtig gut geklappt und ich denke, dass das da dann irgendwann zusammenkam und und dann haben wir es natürlich auf die Spitze getrieben. Ich weiß gar nicht, wie viele 100 Plättchen in diesem Spielplan drinstecken. Und von der Entwicklung her ist es auch gruselig, weil du musst dir vorstellen, ich habe dir die Spielpläne dann früher noch von Hand geschnitten. Das heißt, du hast den großen Spielplan, du druckst ihn dreimal aus. Einmal ne, das Deckding, dann die ganzen Plättchen, dann die Rückseite der Plättchen und was drunter ist, was wenn du das Plättchen rausgenommen hast. Das war furchtbar.
Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was würdest du jetzt so sagen, so wie viel, also ich weiß, du wirst es wahrscheinlich eh nicht genau betiteln können, aber wenn du was so über den Daumen gepeilt nennen müsstest, wie viele Stunden Arbeit haben wir jetzt da drin gesteckt?
Das ist eine utopische Frage. Ja, genau, das ist unfassbar viel, obwohl ich da auch nicht drauf gucke. Also das mache ich auch beim Malen nicht. Ich sitze nicht beim Malen da und sage so, ich brauchte jetzt irgendwie 4 Stunden für die Karte. Mhm. Ich mache so lange an der Karte rum, bis sie fertig ist und das geht mal schneller und mal langsamer. Kann ich nicht sagen. Aber es hat halt die letzten, also seit 2017 hat es wirklich viel, viel Raum eingenommen. Mhm.
Vielleicht eine abschließende Frage nochmal und dann, glaube ich, passt das auch. Dann haben wir eine ganz runde Nummer heute. Jetzt hast du schon ein paar Mal angekündigt, Bonusabenteuer. Und so wie sich das jetzt angehört hat, wird es auch nicht nur eins geben. Ja, du hast ja schon im Plural gesprochen, was du quasi testest. Also du hast jetzt gesagt, Ende März kommt eins raus. Und wie viele sind da so auf Halde so grob? Du musst ja so, wenn du sagst, du arbeitest ja schon an ein paar.
Also zu viel mag ich davon noch nicht verraten. hab ich tatsächlich Plural verwendet.
Ja, nee,
ja, okay. Sehr, sehr aufmerksam bin ich.
Sorry.
Nee, kein Ding. Ist ja auch gut so. Nein, also ich muss sagen, ich habe da großen Spaß dran und ich habe tatsächlich mehr Geschichten als ins Buch gepasst haben. Mhm. Und weil bei 216 Seiten war einfach Schluss. Mehr ging halt nicht. Und ich habe schon noch Lust, da was zu machen, weil das ist auch einfach, ich finde es schön, du hast ein Spiel gekauft und dann gehst du auf die Website und du findest da noch weitere Sachen. Also es wird ab Mitte des Monats ein Solo-Abenteuer geben, wo du aber nichts spoilerst aus dem eigentlichen Spiel. Also, es ist halt blöd in der Pandemie gerade und hast halt gerade deine Mitspieler nicht da, hast aber Bock auf das Spiel, dann kannst du diese Solo-Variante spielen, spoilerst dir aber nichts für deinen Spieleabend, wenn dann jemand kommt und die kannst du für dich spielen. Wie gesagt, das erste Bonusabenteuer Ende März und es gibt eine Variante für Spieler, die irgendwie ein bisschen knackiger das haben wollen. Also ich finde es einfach schön, du kaufst dir ein Spiel und machst aber gleichzeitig gibt es da noch mehr zu entdecken. Und das fand ich schon bei Andor schön. Okay, es macht mir auch einfach super viel Spaß, das zu entwickeln.
Ja, auch das haben wir ja auf dem Blog bis vor auch schon, da kann man schon die ersten Ideen, ja Mensch, ne, als Erweiterung kann es ja auch weitere Bücher geben und sowas. Ne? Also da ist auf jeden Fall nach oben hin auch noch ganz, ganz viel Luft. Michael, ich glaube, dann sind wir durch für heute. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich finde es immer wieder cool, wenn wir mal quatschen. Bist ein sehr, vor allem was ich an dir so mag, du bist ein sehr ruhiger Typ, aber du hast doch sehr viel zu erzählen und das finde ich ist eine sehr spannende Kombi. Und nebenbei mag ich deine Spiele ja auch sehr gerne. Insofern freut mich das immer wieder. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Benni.
Cool. Immer wieder gerne. Das Gute ist ja, ich habe ja auch zum Wolfgang irgendwo einen Draht mittlerweile, weil er wohnt, wie gesagt, Duisburg ist ja auch nicht so weit weg. Und er hat auch schon angekündigt, so, Mensch, Benni, müssen wir mal gucken in Zukunft, wenn ich mal einen Testspieler brauche. Du bist ja quasi um die Ecke und so. Ich sage, ja, mach mal fertig. Ja, und ja, in dem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Also ich denke mal, dass die Folge, wenn sie Montag, also wir haben jetzt Freitag, sie wird wahrscheinlich an dem Tag online gehen, wo dann der freie Verkauf starten wird. Und ich bin ganz gespannt, was so an Feedback kommt. Ich kenne einige Leute, die es vorbestellt haben, die sich darauf freuen. Und ich drücke dir da ganz fest die Daumen, bin gespannt, was noch kommt. Und in diesem Sinne, nein, auf jeden Fall danke, dass du die Zeit genommen hast. Wie gesagt, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Bleib vor allem gesund auch momentan. Ne? Und dann hoffe ich, sehen und hören wir uns bald wieder. Und euch allen danke, dass ihr eingeschaltet habt mal wieder, auch wenn ihr jetzt am Ende nur noch mit uns beiden hier vorleben nehmen musst. Aber ich glaube, das haben wir ganz souverän gelöst. Und wir sind gespannt, oder ich bin gespannt, was auch an Feedback von euch kommt. Ich kann bestimmt das eine oder andere, vielleicht hört der Michael ja in der nächsten Folge einfach mal rein. Da werden wir nämlich dann ein paar Kommentare vorlesen. Oder ihr guckt selber mal rein, was die Leute so schreiben. Ansonsten leite ich das gerne mal weiter. Und in diesem Sinne, danke fürs Einschalten, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber und gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.